Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 730. Heute mit der Review zur WWE Survivor Series 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und einen wunderschönen ersten Advent an dich und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen.
Stimmt, ne? Können wir schön hier erste Kerze anmachen.
Ja, hast du schon Kekse gebacken und solche Sachen?
Nee, nächste Woche.
Okay. Ich lasse immer backen, das ist das Beste.
Nee, ich muss schon mithelfen. Aber
das ist ein Vorteil, wenn man ein Kind hat, das möchte gerne Kekse backen und dann übernimmt das die Frau. Sehr praktisch. Und ich bin nur fürs Essen verantwortlich und fürs Zutaten einkaufen. Ja, lieber Kai, die Survivor Series 2025 ist Geschichte. Es ist wieder einiges passiert, über das wir natürlich sprechen wollen. Und ich würde sagen, wir starten da auch gleich durch. Wir sind nämlich diesmal im Petco Park in San Diego, Kalifornien. Es ist die 39. Episode der Survivor Series. Traditionell ja ein Big Four Event, wie man so schön sagt. Rekordzuschauerzahlen, vielleicht sollen wir darüber erstmal sprechen, lieber Kai. Über 46.000 Zuschauer vor Ort. Wir motzen über hohe Ticketpreise, pipapo, aber man hat hier einen neuen Survivor Series Rekord aufgestellt und wird da auch ordentlich Kasse gemacht haben, auch wenn man nicht gesagt hat, das ist jetzt hier die
Highest Grossing.
Genau das, ja. Aber war eine beeindruckende Kulisse, oder?
Ja, also beeindruckt natürlich 46.000. Wie gesagt, Schalke gegen Paderborn waren über 60.000, sag ich nur, ne? Von daher, so, guck mal in eine zweite Liga, da hast du mehr, guck mal irgendwie auf dem Betzenberg oder sowas, keine Ahnung wo, da kommen wir hier mit zweitklassigem deutschen Profifußball und dann kommen die hier mit, oh ja, wir haben 46.000. Unterschied ist natürlich, da kriegst du vielleicht eine Karte für 30 Euro oder sowas. Bei WWE, so, da darfst du für 30 Dollar nicht mal die Arena angucken von außen. Das ist natürlich der Unterschied. Kulisse an sich natürlich, weil es halt groß ist, irgendwie ganz cool. Aber ich hasse halt dieses minimalistische Stage-Design, um einfach nur noch mehr Leute reinzukriegen, ne? So, du hast da so eine große Arena-Show und also als hättest du da mal so ein Videoteppich ausgerollt und dann hochgezogen und das ist es jetzt. Keine Ahnung, bin ich kein Fan von.
Was mich erstmal ein bisschen gestört hat, werden wieder die Baseball-Arena. Das heißt, du hast wieder diesen geknickten Aufgang natürlich zum Ring. Das ist was nicht ganz so schön gewesen ist. Anfangs war es noch sehr hell. Ich finde, das ist auch gerade sowas, was den ersten Entrances so ein bisschen zum Opfer wurde. Und was mir wiederum ganz gut gefallen hat, war dieser Aufgang, den man dann gebaut hat, wo quasi die Wrestlerinnen und Wrestler durchgegangen sind und wo du dann so eine Art 360-Grad-Video-Leinwand drumherum gehabt hast und bei einigen wirklich dann auch so einen schönen Einzug dann nochmal in die Arena gehabt hast. Das hat mir ganz gut gefallen. Nichtsdestotrotz, was mich dann wiederum gestört hat, war, dass wir ein sehr ruhiges Publikum gehabt haben. Vielleicht lag es auch an der Freiluftkulisse natürlich, weil wir wissen, da geht immer viel Sound weg. Aber so richtig ausgerastet sind die nur bei sehr bestimmten Leuten zu sehr bestimmten Punkten, oder?
Ja, also auch da, ich habe halt immer noch so ein bisschen die Theorie, dass es jetzt auch mit den Ticketpreisen zusammenhängt, dass du auch natürlich dieses Super Bowl-Publikum, ne, beim Super Bowl sind ja auch die Leute, die gucken jetzt vielleicht gar nicht das ganze Jahr über die NFL. Und die sagen einfach, ja, ich möchte halt da sein. Und dieses Sehen, gesehen werden, ich kann es bei Social Media posten, guck mal hier, da ist der John Cena und sonst interessiert mich das alles nicht. Ich glaube, dass du durch diese Ticketpreise auch viele Herzblutfans verlierst, weil sie sagen, ey, das kann oder will ich mir nicht leisten.
Das ist auf jeden Fall auch ein Teil der Wahrheit mit Sicherheit, ne? Wir haben auch viele Promis wieder im Publikum gesehen, die müssen wir gar nicht alle aufzählen, wenn wir da alles gehabt haben. Ich würde sagen, wir starten gleich rein. Und wie auch schon angesprochen, zwei Wargames-Matches hier auf dem Programm. Wir haben es auch schon in der Preview natürlich angesprochen, dass höchstwahrscheinlich, ähnlich wie es auch in den Vorjahren gewesen ist, die Frauen hier wieder den Opener machen dürfen. Und so war es dann eben auch hier. Wir haben auf der einen Seite das Team Becky in Anführungsstrichen, also Becky Lynch, Lash Legend, Nia Jax und die Kabuki Warrior bestehend aus Asuka und Kairi Sane. Auf der anderen Seite haben wir AJ Lee, Alexa Bliss, Charlotte Flair, Io Sky und Rhea Ripley. Und wir wissen, dass hier das Team Charlotte sozusagen den Vorteil hat und Charlotte macht hier auch gleich den Beginn gegen Asuka. Schöne Geste zu Beginn hier des Matches, erstmal seitens Charlotte, die ja hier ein ganz bestimmtes Outfit getragen hat und das wurde inspiriert von einem krebskranken Mädchen, was hier auch in der ersten Reihe gesessen hat, mit dem sich dann Charlotte auch noch einmal hier das Herzchen gegeben hat. tatsächlich, sowas hat mich, glaube ich, war mir früher total egal, aber heutzutage bewegt mich sowas, deswegen wollte ich es nochmal angesprochen haben. Ansonsten, Kai, wir haben natürlich das alte Problem der Wargames. Wir starten mit einer 5-Minuten-Zeitphase. Danach, alle 3 Minuten, kommt eine neue Teilnehmerin herein. Aber richtig los geht's dann erst, wenn alle im Ring sind. Und erst dann heißt es Submit or Surrender, beziehungsweise Pinfall ist natürlich auch noch mit dabei. Submit or Surrender war früher das alte WCW-Motto. Und ich finde, das hat man hier auch so ein bisschen gemerkt, dass wir viel Abtasten gehabt haben, gerade zu Beginn. Man hat so ein bisschen versucht, noch nicht mal kleinere Geschichten zu erzählen, sondern es war sehr ausgeglichen, was wir hier zwischen Asuka und Charlotte gesehen haben, ehe dann Io Sky reinkam. Und wir hatten da eigentlich diesen klassischen Ablauf, die Neuankömmlinge haben jeweils irgendwas mitgebracht, mit dem sie aufeinander einkloppen konnten, oder?
Ja, also das ist eher auch mal ein bisschen das Problem, wenn die Faces den Vorteil haben, weil sonst kannst du diese klassische Beatdown-Geschichte erzählen. Aber du kannst natürlich das nicht in beiden Matches machen, deswegen musst du in einem der beiden Matches auch mal die Faces den Vorteil haben, was dann den ganzen Ablauf nochmal so ein bisschen weniger rund macht, weil du nicht die Standard-Story erzählen kannst, weil klar, die Faces sind ja die Guten, die können jetzt ja nicht 2 Minuten Beatdown einfach machen gegen den Bösen, und das ist manchmal so ein bisschen das Schwierige, dass dann zum Beispiel da muss Charlotte halt irgendwie dann draußen oder also in der Ecke liegen, wenn dann Io Sky reinkommt, damit es erstmal ein 1 gegen 1 gibt und kein 2 gegen 1 oder sowas. Was wir auch gesehen haben, was wir besprochen haben in der Preview, es gab keine Shark Cages mit wir warten da stimmt. Am Anfang, ne?
Richtiger
Sondern
Punkt,
ja. Hat der Brock Lesnar mal, glaube ich, ein Machtwort gesprochen, meinte dann, du, Leute, wie ich gesagt habe, ich stelle mich da nicht 40 Minuten hin. Also, mir ist Wrestling komplett egal, das ist hier einfach nur ein Job für mich. Und ich find's aber auch ehrlich gesagt ganz okay. Klar, das hat auch mal für coole Momente gesorgt, so siehe letztes Jahr CM Punk und Roman Reigns zusammen im Cage, ne? Ich finde es jetzt aber auch gar nicht so schlimm, dass man es jetzt so löst, dass dann da jeder so seinen Mini-Entrance nochmal bekommt und da nicht 50 Minuten auf 40 Minuten, 30 Minuten auf der Stage stehen muss. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ansonsten, ich habe mich eigentlich erst gefreut, weil ich dachte, ach, Charlotte und Asuka ist eigentlich eine gute Paarung. Am Anfang war es noch so ein bisschen off bei den beiden, fand ich, so was das Timing angeht.
Abstände haben teilweise nicht so wirklich gestimmt. Also gerade bei diesem Cartwheel Clothesline, den Charlotte gezeigt hat, da war sie so ein bisschen zu nah dran, glaube ich, war sie da. Das hat man gemerkt, dass es da ein bisschen Schwierigkeiten gegeben hat. Ja.
Dieser Superkick von Asuka, der so schräg am Kopf vorbeiging.
Ja.
Weil, ja, also sowas, das war irgendwie komisch am Anfang, weil es sind ja zwei super talentierte Frauen, hat mich dann irgendwie gewundert.
Ja. Richtig. Also ohnehin einiges gerumpelt dann auch hier mal wieder, was wir gesehen haben. Nächste Teilnehmerin war dann Io Sky, die hat hier einen Mülltonnendeckel mitgebracht und generell auf dem Mülltonnendeckel, da war ja dieses Joshi drauf, da ist so ein bisschen Anlehnung an Stardom, japanisches Wrestling, und das hat man hier auch gleich gesehen, oder? Also Asuka und Io Sky dann zusammen im Ring, dann war das Ganze auf einmal ein ganzes Stückchen schneller, und ich habe auch den Eindruck, dass Asuka, wenn sie gegen Io Sky im Ring steht, dann tritt die nochmal ein bisschen härter zu als sonst, oder?
Ja, das kann sehr gut sein. Also, dass sie gesagt, also so ein bisschen dieses klassische, weiß ich nicht, Drew McIntyre-Sheamus-Ding. Also, wir kennen uns, wir sind gute Freunde, und da kann man auch mal ein bisschen härter zutreten, weil also, wir kennen uns, die weiß das, und wir haben es auch so gelernt, vielleicht auch ein bisschen. Mochte ich auch da Io Sky mit so einem blöden Slipper, wo sie vom einen Rope auf das andere Rope und dann diese Clothesline springen wollte, ist irgendwie weggerutscht, hat sich noch so halb gerettet. War auch ein bisschen ärgerlich. Aber trotzdem, also ich fand dann auch, dass Io und Asuka eine deutlich bessere Chemie hatten als dann auch noch Charlotte und Asuka. Das hat man schon gemerkt.
Ich glaube auch, dass Io und Asuka wahrscheinlich, die kannst du nachts um 2 wecken und sagst, hier, mach mal ein bisschen Chain Wrestling miteinander. Ich glaube, die haben so oft miteinander trainiert. Sie standen so oft auf derselben Seite und auf gegnerischen Seiten quasi im Ring. Ich glaube, die können das blind, was sie da auch gezeigt haben. Nächste Teilnehmerin war dann Becky Lynch, die hier mit dem Kendo-Stick reinkam, und da ging es ja erstmal ordentlich zur Sache. Da gab es die Schläge gegen Io, es gab so einen Russian Leg Sweep damit. Was ich ganz cool fand, war dieser Whip in die Ecke gegen Io, die gleich in den Tree of Woe geflippt ist sozusagen und sich da oben eingehängt hat. Dann auch so ein bisschen Timing-Probleme, da sollte Becky quasi angedeutet, dass sie mit dem Kendo-Stick zuschlagen möchte, aber hat tatsächlich auch einmal zugeschlagen, weil Charlotte ein bisschen spät dran gewesen ist. Dann haben wir ein Moment bekommen, der sich auch so ein bisschen durch die ganze Geschichte zieht, nämlich, dass Becky eher so die Feige hier gewesen ist, das ganze Match über, dass sie auch hier dann versucht hat mit Charlotte, so, ja, hier, ne, wir, Pinky Finger und so, wie hieß
und
das damals?
Und Frau Horsewoman, du weißt doch, früher.
Genau, hier, ne, genau das. Aber natürlich hat sich Charlotte nicht drauf eingelassen, und auch dann später wieder so ein bisschen Timing-Probleme, als Becky und Charlotte hier diese synchronen Suplexen zeigen wollten, den Backsploder und den T-Bone Suplex. Aber es ist halt ein bisschen blöd, wenn der eine auf die Gegnerin warten muss, wirkt nicht so ganz authentisch. Aber trotzdem finde ich, war dann hier ganz okayes Tempo so in dem Match drin. Dann gab es später noch den Clip ins Knie, aber ja. Wir gehen weiter. Alexa Bliss war die nächste Teilnehmerin hier und damit haben wir das erste Tag-Team zusammen, nämlich Alexa und Charlotte, die hier dabei gewesen sind. Und die haben natürlich sofort zusammengearbeitet, Kai.
Genau, also nutzt du noch irgendwie, dann wollte ich gerade sagen, Charlotte auch dann für Tag-Team-Aktion. Also kommt erstmal rein, räumt alleine auf, dann mit Charlotte viel zusammenarbeiten. Ja, wir sehen auch hier dieses, war das schon, wo wir das Herz gesehen haben? Ich weiß es gar nicht mehr, ob es da schon war oder später noch. Mochte ich aber, weil du dann, also ich finde, du hast ja häufig in der Frauendivision einfach diese Tag-Teams, die sind jetzt zusammengewürfelt, weil ihr müsst jetzt zusammen Team. Das war ja bei Charlotte und Alexa am Anfang auch so.
Ja.
Du merkst aber mittlerweile, die stimmen sich aufeinander ab und wenn du die zusammen wrestlen siehst, siehst du, ja, da steht ein Tag-Team im Ring. Und das finde ich ganz gut, auch was die Aktion angeht, also auch dieser doppelte Natural Selection und sowas alles. Und das hat mir dann schon ganz gut gefallen.
Ja, genau. Generell, da die haben sich alle bemüht, da Tempo reinzubringen und da kam Io ja noch dazu, hat hier die Palm Strikes verteilt und so und dann haben die Babyfaces gefeiert und dann war man offensichtlich ein bisschen zu früh dran und musste dann seine Gegnerinnen so 20 Sekunden in der Ecke würgen, bevor dann Kairi reinkam.
Das war das Problem, was ich sehr häufig bei diesem Match hatte, aber generell, immer als dieser Countdown eingeblendet war, die 20 Sekunden, ab da hättest du eigentlich auch 10 Sekunden zweimal skippen können. Ne?
Ja.
Weil es war wirklich dieses, ja, hier mal so ein paar Storms und eigentlich gucken alle nur, ah, wer kommt da jetzt raus? Ne, um auch das mal mit Leben zu füllen, meine Kritik immer, so, das sind die Sachen, die ich halt an Wargames auch kritisiere. Weil du dann wirklich irgendwann merkst, also ich fand das zwar später bei den Männern, ist es mir noch nerviger aufgefallen, weil dann gerade auch da die Heels den Vorteil hatten und das war wirklich so dieses, okay, jetzt ist hier mal eine Minute 30 wirklich teilweise Beatdown und wir warten, bis der nächste reinkommt, der dann den Safe machen kann. War bei den Frauen aufgrund der Tatsache, dass die Faces den Vorteil hatten, so ein bisschen anders. Aber trotzdem war es ganz oft, immer als so dieser Countdown unten eingeblendet wurde, die letzten 20 Sekunden, hast du gemerkt, eigentlich passiert jetzt hier gerade nichts mehr und alle warten nur.
Ich hatte mit dem Frauenmatch und auch später bei dem Männermatch, aber hier bei dem Frauenmatch hatte ich zwei Probleme. Ich hatte zum einen beim Frauenmatch ganz explizit das Problem, dass eigentlich der Fokus immer nur auf einem Ring lag.
Mhm.
Und wenn du dann geschaut hast, dann lagen irgendjemand anders, die lagen einfach im anderen Ring in der Gegend rum und haben nichts gemacht.
Ja, bisschen dieses Royal Rumble Problem.
Ja, aber das ist tatsächlich was, wenn du dir die alten Wargames Matches anschaust, da wurde nicht so extrem nur für diese Kamera gearbeitet. Und gerade dieses Wargames-Match basiert darauf, dass überall irgendwas passiert und dass du auch als Zuschauer immer links und rechts schauen musstest. Früher, wer sich an die WCW noch erinnert, es gab sogar mal, meine ich, sowohl bei diesen World War III Battle Royals mit den drei Ringen, als auch, glaube ich, mal bei den Wargames gab es teilweise Splitscreen, dass du quasi alles mitsehen konntest. Und mir fehlt dieses Chaos, weil es wirkt einfach so, ja, übrigens, darauf soll der Fokus sein. Wir wissen, ihr Zuschauer habt eine Aufmerksamkeitsspanne von der Stubenfliege. Konzentriert euch darauf. Alles andere passiert gar nicht. War bei den Männern ein bisschen weniger. Was mich dann hier an diesem Match massiv genervt hat, aber auch später bei den Männern, weil du gerade gesagt hast, jeder hat so sein Mini-Entrance. Wir haben hier eine Kairi Sane, die sieht, wie ihre Freundinnen und ihre Tag-Team-Partner hier auseinandergenommen werden innerhalb von den letzten 3 Minuten. Aber ja. Kairi Sane denkt sich, oh Mensch du, ich kann trotzdem mal die ganz langen Entrance hier nehmen. Ne? Ich zeig erstmal meine Kette, ich zeig mein Outfit. Ich bin eine Seefahrerin und ich bin jetzt hier richtig mutig. Und das geht mir so auf den Keks. Du hast eine Wargame-Stipulation, die darauf basiert, auf Hass, auf Gewalt und auf all dem, auf einer gewissen Dringlichkeit. Und dass man das hier nicht präsentiert, das hat zum Beispiel Cody hat das später gut gemacht, der direkt zum Ring gerannt ist. Eine ganz kurze Entrance auf dem Weg dahin, Belt abgeworfen, zack. Aber dass du diese Dringlichkeit, diese Energie von einem Wargames-Match nicht transportierst, das finde ich eine absolute Katastrophe. Und das haben wir hinter dem Männermatch noch mit was anderem gehabt. Da werde ich mich dann drüber auslassen, wenn es soweit ist.
Ja, also ich musste da auch sehr häufig an dieses klassische Jeff Hardy-Meme denken.
Ja.
Ne?
Ja.
So, wenn dein Bruder gerade verwuchtet wird, aber du musst da kurz einen coolen Entrance-Tanz machen, da musste ich auch sehr häufig dran denken. Auch da natürlich so ein bisschen dem geschuldet, du hast halt hier keine Wargames-Fehde, es gibt keinen Grund für dieses Wargames-Match, da ist kein Hass in den Teams.
Aber der Grund ist doch, deine Partnerin wird verprügelt.
Wie gesagt, so, du kannst es trotzdem präsentieren, aber es ist ja wirklich dieses, ja, so, wir kämpfen jetzt gerade hier im Wargames-Match, aber im Endeffekt können wir auch in 6 Wochen wieder irgendwie miteinander teamen oder irgendwie auch cool miteinander sein. also es ist ja trotzdem nicht dieser Hass da. Du kannst natürlich trotzdem verkaufen und sagen, ey, ich muss jetzt reinrennen, ich muss einen Safe machen, verstehe ich natürlich, siehe Cody Rhodes. Obwohl da auch noch, finde ich, alle Seiten so ein bisschen mehr Fehde miteinander haben einfach, weil man jetzt, wenn man sich so die letzten zwei Jahre anschaut, das ist halt eben mein Problem, wenn du gerade diese großen Stipulation-Matches hast, also Wargames, Hell in a Cell oder so, und das vom Kalender vorgegeben wird und nicht von der Intensität der Fehde. Weil
trotzdem kannst du es einfach anders konzeptionieren. Sag halt, klar, gib Gas, ne? Und nicht, ach übrigens, die Leute wollen Fotos machen, ne? Stell dich mal noch ein bisschen in den Entrance und posiere mal noch ein bisschen, dass wir ein paar schöne Bilder haben. Sorry, das werde ich nachher nochmal bei den Männern eindringlicher sagen. Aber wenn du so eine Stipulation bringst und gerade auch so oft auf die Geschichte davon verweist, dann nimm das doch bitte verdammt nochmal ernst. Weil das geht einfach in dieser Art und Weise nicht. Und das nimmt mir wirklich, also ich schaue auch Stranger Things und ich will nicht sehen, wie dann auf einmal nach der ersten Aktion Eleven anfängt zu tanzen oder sonst irgendwas, weil sie gerade Wegner durch die Wand gebollert hat oder sowas. Kein Spoiler, ich hab's noch nicht gesehen.
Okay, ich wollte gerade sagen, bitte nicht Spoiler, ich hab's auch noch nicht gesehen.
Ich bin bei Staffel 2, die sind noch nicht aufeinander, bei Folge 2, die sind noch nicht aufeinander getroffen. Das war eher so Rückbezug auf Staffel
4. Ja, ja, ja.
Egal. Aber du weißt, worauf, ich werde mich gleich nochmal drüber auslassen. Und dann,
auf jeden Fall, Kairi Sane kommt rein, bringt ihre Kette mit, räumt damit ordentlich auf. Es gibt viele Schläge, viele Punches. Es gibt eine ziemlich coole Aktion mit dem Mülltonnendeckel, wo dann Asuka, ich weiß gar nicht mehr, Io, glaube ich, sie sind beide auf dem Top-Rope, sie schmeißt sie so runter. Kairi Sane nimmt dann den Mülltonnendeckel, haut ihn so in die Seite rein. Das sah sehr fies aus. Und auch da natürlich, damit dann die Heels wieder ein bisschen ausgleichen können, gab es dann da sehr viel Offense und die Kette war halt sehr wichtig. Ne? Es gab Schläge, dann nochmal irgendwie ein bisschen Kette rumgewirbelt, als wäre es ein Belt von Seth Rollins. Fand ich aber eigentlich ganz cool, dass auch hier Kairi Sane, die jetzt ja, klingt zwar hart, aber so mit eigentlich eher einer der egaleren aus diesem Match ist, dann einen recht coolen Aufräumspot bekommen hat.
Ja, aber da habe ich auch was zu bekrickeln. Ey, die wickelt sich hier die Kette um die Faust und zeigt Aktionen damit. Superman Punch über Charlotte gegen Alexa, dann so eine Art Phenomenal Forearm mit der Kette gegen Charlotte dann im Nachgang noch. War nicht mal eine Kettenschlag, sowas wie ein Finisher und irgendwas Zerstörerisches? Ich habe letzte Woche noch über AEW sehr geschimpft, weil teilweise Dinge da keine Bedeutung haben. Hier auch, hat keine Bedeutung. Es ist eine Sache für den Moment, aber letztlich hat diese Kette, die Aktion mit der Kette, keinerlei Einfluss gehabt auf die Geschichte, auf die Leute, die da drin sind. Und dafür ist es halt, das ist keine Wegwerfwaffe. Eine Kette hat eine gewisse Bedeutung in der Wrestling-Geschichte. Es ist kein Mülltonnendeckel, auch kein Kendo-Stick, wo du 20 Mal mit jemandem drauf einschlägst. Fand ich falsch und fand ich vollkommen sinnlos hier eingesetzt. Nimm eine andere Waffe dafür.
Also, verstehe ich, sehe ich aber mittlerweile nicht mehr so. Also, hättest du das gesagt, vor 10 Jahren wäre ich dabei, okay, ne? Aber wir haben jetzt schon sehr häufig dann, also haben wir uns ja auch schon auch darüber ausgekotzt, irgendwelche Kicks oder sowas mit Ketten um den Fuß. Und also mittlerweile ist für mich persönlich beim Gucken die Kette schon eher so eine Standardwaffe geworden, die man einfach so mit rausnimmt.
Nicht, wenn du sie mit solchen Aktionen hier einsetzt, wie das hier gewesen ist. Ja, ich fand's zu viel. Ich hätte gern wieder ein bisschen Bedeutung, wenn man auch. Man kann doch nicht so tun, als ob wir jetzt bei den Wargames und Paralleluniversum auf einmal sind. Und das, du musst halt gucken, dass eine gewisse Stringenz drin ist. Das hat mich auch noch gestört. Wollte ich nochmal erwähnt haben. Ich weiß, da bin ich vielleicht der Nitpicker Nummer 1, aber das hat mich wirklich massiv rausgenommen. Nächste Teilnehmerin war dann AJ Lee. Was ich übrigens sehr bei den Entrances gemocht habe, ist, dass man teilweise ja mit diesen Drohnenshots dann über über das Dach von der Arena rausgeschaut hat und dann so Sonnenuntergang, das fand ich ganz schön, so als alter Mensch, der gerne Sonnenuntergang blickt.
Mich nervt die 480p-Auflösung bei der Drohne. Das nervt mich viel mehr, als dass eine Kette nicht konsequent eingesetzt wird. Das regt mich immer richtig auf.
Wir machen trotzdem weiter. AJ Lee hier natürlich im Ring. Becky will nicht, dass sie in den Ring kommt, hält die Tür zu. Das kann man eigentlich super mängeln. Und deswegen klettert dann eben AJ Lee einfach drüber. Das haben wir im Spender-Match auch übrigens gehabt, weil auch da redet man nicht miteinander. Es gibt dann einen schönen Crossbody.
Olaf, finde ich negativ heute. Merkt ihr das?
Nee,
ich bin ein richtiger Hater.
So was, naja, also solche Inkonsistenzen innerhalb einer Show stören mich ungemein. Und vielleicht liegt es daran, dass ich letzte Woche noch Full Gear gereviewt habe, jetzt hier. Und im Endeffekt haben beide Shows ganz ähnliche Probleme, wenn auch in anderen Extremen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, AJ Lee Crossbody, dann hier eben wird dann Becky Lynch wird hier auseinandergenommen. AJ Lee erstmal dann noch gegen Kairi Sane, dann so ein kleiner Stare-Down mit Asuka und dann stürzen sich quasi alle auf AJ, ehe dann die Faces dazukommen und ja, die Rettung sozusagen hier übernehmen. War so eine, ich fand, man hat AJ Lee hier ganz gut vorgeführt sozusagen mit der, mit dem, was man da hat.
Ja, man hat sehr darauf geachtet, dass sie auch nicht so viel wresteln muss.
Das stimmt.
Also aber
das hat eigentlich dieses, auch ganz gut funktioniert.
Skip-Schritt und dann mal in die Ringecke werfen und sowas alles. Da hat man um mögliche Limitierungen oder Ringrost eigentlich ganz gut drumherum gearbeitet.
Ja. Nia Jax ist die nächste und ich weiß, dass sie sehr viele über das Outfit von Nia Jax aufgeregt haben. Ich habe nachgeguckt. Ich glaube, dass zumindest die Farben in Anlehnung an die San Diego Padres, das ist ein Baseballteam, gestaltet worden sind. Ob jetzt man als Bösewicht unbedingt in Weiß, Grün und Rosa hier rauskommen muss, sage ich mal nein. Aber nichtsdestotrotz. Und Nia Jax macht eigentlich das, was Nia Jax immer macht, oder? Also sie räumt dann jetzt hier auf mit ihren Aktionen, Kai.
Ja, genau. Also auch da wirklich klassische Powerhouse-Aktion einfach, kommt rein, räumt auf. Also da ist ja auch nichts irgendwie so Nennenswertes dabei, wo du sagst, okay, der Superman-Punch mit der Kette um die Faust, sondern wirklich aufräumen, Gegner Ragdollen hin und her schmeißen, Power-Aktion.
Powerbomb von ihr gegen Io, die sie erst in den Käfig geworfen hat, die sich dann festgehalten hat, dann darunter. Von wegen Kettenaktion, es gab eine Kettenaktion, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da war es einmal so, dass naja, ich glaube, auf Io am Boden eingeschlagen ist und das war auch wieder so Schläge, Marke, ich hoffe, niemand schaut gerade so genau hin, weil die so lasch und lustlos gewesen sind, dass ich mich da schon wieder fast umgedreht hätte.
Ah, okay, das hatte ich jetzt gar nicht parat.
Wo wir gerade bei Modefragen sind, Kai, Rhea Ripley, und das ist die einzige, der ich hier einen langen Entrance zugestehe, weil das wirklich Teil des Gimmicks natürlich wieder gewesen ist. Wir wissen, gebrochene Nase und so, wie schon im letzten Jahr übrigens, oder vor 2 Jahren, ich glaube letztes Jahr, ne? Sie hat diesmal wieder eine geile Maske einfach aufgehabt, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Ja. Nämlich diesmal angelehnt an Terrifier, an den Horrorfilm und an den Clown, der darin vorkommt. Und ey, ganz im Ernst, ich finde das Bild, deswegen habe ich auch eine Thumbnail-Variante damit gebaut, die sah halt einfach mega wieder damit aus, oder?
Ja. Aber auch da könntest du eigentlich sagen, ey, naja, Jax räumt gerade auf, warum rennst du nicht auch rein, ne? Also, wenn wir bei der Logik bleiben, kannst du auch hier kritisieren.
Nee, ich finde, dass man hier sagen kann, weil da eh alle drauf warten, dass die nächste reinkommt, die gucken halt Richtung Entrance und das ist sozusagen Mindgames, weißt du, die kommt dann hier rein mit der Maske und posiert und die anderen, was ja dann auch eine Becky Lynch zum Beispiel transportiert, sind dann davon gefangen und Rhea stiehlt sozusagen schon die Aufmerksamkeit des gegnerischen Teams beim Entrance. Als Erklärung. Ich weiß, das kann man kritisieren, also, wie du es gesagt hast.
Das aber kann man jetzt so erklären, das finde ich aber zu 110% komplett lächerlich und das ist der größte Ass-Pull.
Nee, finde ich nicht. Wenn du dir auch in die Wrestling-Geschichte schaust, wie da schon so Masken und bestimmte Auftritte haben. Geh mal in die Survivor Series 94, 95 zurück, wo der Undertaker zum ersten Mal mit seiner Phantom der Oper-Maske aufgetreten
genau, ist. Genau, das erste Mal und nicht Rhea Ripley jetzt zum dritten Mal rauskommt. Aber dann kann ich es auch legitim
das
erklären, dass jeder bei Money in the Bank immer dumm gucken muss, weil Mustafa Ali hat mal 5 Minuten oben gefroren auf der Leiter, weil Brock Lesnar rausgekommen ist. Weil das ist ja auch Wrestling-Geschichte, weil es vor x Jahren passiert ist. Also, wie gesagt, man kann alles immer erklären. Ist aber ein Ass-Pull. Auf jeden Fall, Rhea, was ich wirklich krass finde, oder was du auch wirklich merkst, ne? Diese Frau ist so viel besser als die meisten im Ring. Und das liegt nicht daran, dass die anderen schlecht sind, ne? Weil, wie gesagt, du hast mit einer Io eine echt gute im Ring, ne? Auch Charlotte ist ja richtig gut. Auch eine Asuka ist richtig gut. Aber diese Wucht in den Bewegungen, in Schlägen, in Tritten, die Präzision, mit der sich bewegt wird, auch zum Beispiel dieser, keine Ahnung, dieser eine Capoeira-Kick, wo ich weiß gar nicht, wer ihr entgegengerannt kommt und sie dann diesen Tritt zeigt, so mit Hand auf dem Boden und dann ging der Tritt gegen den Kopf, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Fast alles, was Rhea macht, sieht so sauber und wuchtig aus. Und das Problem oder ein Kritikpunkt, den ich ganz häufig habe, ist, du siehst manchmal bei Frauenwrestling ganz krass, dass du Frauenwrestling siehst. Ne, weil so diese Härte fehlt oder sowas. Und das hast du bei einer Rhea gar nicht. Ne? Also auch da, wo sie dann da steht zwischen den beiden Ringen und aufräumt nach links und rechts. Also da sticht so heraus. Ich finde das wirklich krass, wie gut diese Frau ist. Es ist nicht normal.
Ja, bin ich komplett bei dir. Da müssen wir auch nicht streiten. Rhea ist wirklich derzeit das beste Gesamtpaket, was wir im Frauenwrestling, glaube ich, haben. Unglaubliche Aura, Charisma ohne Ende. Und dann im Ring auch so vielseitig, wir haben es auch schon mal gesprochen, ja, ne? Also so, dass die ist dynamisch, die ist athletisch, die ist zugleich powerful und wuchtig auf der anderen Seite. Und die Ausführung bei ihr ist halt so derbe gut. Das muss man hier auch wirklich nochmal betonen. Und da bin ich komplett bei dir und sie ist absolut zu Recht in der Position, in der sie hier steht. Auch wenn sie ja dann, nachdem sie ja so ein bisschen aufgeräumt hat, ein bisschen das, also wir hatten ja diese Tag-Team-Aktion gehabt, wo Rhea Asuka quasi in die Tonne gesteckt hat, Prison Lock, und dann Io hier diesen...
Was, Kairi?
Ich glaube, es war Io. Also okay. Ich war Asuka, also, die da in der Tonne gewesen ist, glaube ich.
Okay.
Habe ich mir zumindest aufgeschrieben, vielleicht habe ich mich vertan. Und dann kam Io auf jeden Fall mit dem Dropkick, das war dann so ganz nett, und dann wurde hier das Wargames-Match endgültig eröffnet sozusagen, dann kam nämlich Lash Legend rein, auch die hat sich viel Zeit gelassen, auch das mochte ich nicht. Und haben wir auch einen Ref im Ring gehabt, das war natürlich Jessica Carr, das ist natürlich eine kleine Geschichte gewesen, wegen Becky Lynch natürlich, die sich immer wieder darüber beschwert hat, dass die Jessica sie hier, verpfeifen würde quasi, ne? Wir haben uns gefragt, Kai, wie man eine Lash Legend einsetzen würde und wie sie hier präsentiert würde, weil sie natürlich die Frau ist mit am wenigsten Erfahrung, die wir hier im Ring haben. Hat man das deiner Meinung nach gut gemacht?
Deswegen verstehe ich da auch natürlich, warum man ihr so ein, oder warum der Entrance bei ihr ein bisschen länger ist, weil im Endeffekt, das ist so ihr erster richtiger Entrance, ne, im WWE Main Roster. Also von daher sage ich ja gut, also
Espol.
Ich glaube, den würde ich jetzt auch auskosten, wenn ich jetzt da wäre. Weil man kann nicht immer alles so, weil ich weiß ja noch, 1900 Zwieback oder sowas, da kam mal irgendwie Kane raus und durfte auch das und das machen, um das wie Olaf zu argumentieren. Nee, aber, also.
Wenn man kein Wrestling-Vorwissen hat, weißt du dann.
Deswegen aber da, also ich würde meinen ersten Entrance bei einem Pay-Per-View auch irgendwie auskosten. Und ich finde, man hat es schon gemerkt, man hat ihr extrem Spotlight gegeben, oder? Gerade auch am Anfang. Es war ja eigentlich nur, du stehst jetzt in der Mitte, und jeder kommt mal zu dir und du kannst jeden einmal umhauen. Sei es mit einem Chokeslam. Manche Aktionen, aber das hatte ich schon immer bei ihr, auch bei NXT, sehen immer so unbeholfen rough aus. So dieses, ich weiß es nicht genau, deswegen ziehe ich einfach brutal durch. Wie zum Beispiel dieser eine Bro-Kick, also dieser Bicycle-Kick von ihr.
Ja, ja.
Genau. Der sah auch sehr hart aus. Den Chokeslam fand ich sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen der war.
Charlotte.
Ja, gegen Charlotte, genau. Also auch wirklich auch geil gestellt von Charlotte, weil er extrem hoch war und Charlotte ist jetzt ja keine kleine Frau. Dann hattest du noch das Aufeinandertreffen mit Rhea, wo du meintest, okay, jetzt so ein bisschen so, ne, Kampf der Giganten. Fand ich auch nicht verkehrt.
Ich glaube, gegen die war übrigens der Capoeira-Kick, den du angesprochen hattest. Kann das sein?
Ah, das kann sehr gut sein, dass es dann da, genau, weil gegen Rhea war dann auch so das, wo dieses Abfertigen erstmal aufgehört hat.
Ja. Aber ich bin da komplett bei dir. Die haben hier sehr viel dafür getan, dass Lash Legend bei ihrem ersten großen Auftritt auf PLE-Bühne absolut dominant ausgesehen hat. Dann auch diese Kombination noch mit Nia Jax dabei, die Powerbombs erst in den Cage und dann erst danach auf dem Boden. Ja, sah super gestaged aus natürlich auf der einen Seite. Klar. Aber das hat schon gepasst und hat vor allem dann auch so eine Dominanzphase hier der Heels eingeleitet, ne, wo dann AJ Lee auf letzte Sekunde den Save gemacht hat, dann aber auch den Manhattan Slam kassiert, Io Sky, die dann in letzter Sekunde noch den Moonsault auf die beiden rausspringt, Naya und Lash, die Io dann hochnehmen und einfach quer durch den Ring werfen. Auch da darf man nicht genau auf Naya gucken, die hier den Ton angegeben hat, so 1, 2, 3, also achtet mal aufs Gesicht. Haben die aber darüber geworfen, dann nochmal die Kette, die zum Einsatz gekommen ist, mit dem Kabuki-Special, wo Rhea dann den Save macht. Rhea gegen alle und dann sind wir auch schon auf den letzten Stretch dieses Matches und auch da mal wieder ein Timing-Problem, Kai, oder? Also dieser Augenblick, wo dann Rhea zwischen allen steht und Asuka will ihr dann den Nebel ins Gesicht spucken und Charlotte drückt sie dann weg und so, dass der Mist quasi Lash Legend trifft. Hat vom Timing her nicht so 100% hingehauen, oder?
Nee, das war ein bisschen ärgerlich. Also grundlegend finde ich halt die Idee des Spots sehr, sehr gut. Mit diesem, okay, hier Rhea und Charlotte können eigentlich gar nicht zusammenarbeiten, aber retten sich dann eben doch. Und deswegen gibt es dann die Probleme im Heel-Team. Ja, nur Ausführung war halt ein bisschen blöd.
Ja, das hat nicht hingehauen. Aber letztlich hat das dann eben hier zur Schlussphase geführt, nämlich dass sich dann Charlotte und Rhea, die haben dann plötzlich zusammengearbeitet, haben dann ja hier auch den doppelten Suplex gegen Nia Jax gezeigt, dann noch den Twisted Bliss und natürlich, Kai, mussten wir auch wieder den obligatorischen Io Sky springt mit der Mülltonne vom Kayfabe-Spot bekommen.
Genau, wir hatten ja schon normale Dives, wir hatten Rückwärts-Dives, was fehlt noch? Natürlich, klar, ein Swanton, den man noch springen muss mit der Mülltonne, was ich auch wirklich geisteskrank finde, ne? Also auch da wieder massiven Respekt an Io Sky. Ich verstehe das auch alles mittlerweile gar nicht mehr, wie man das machen kann. Und ich meine nicht nur so, wie das physikalisch geht, dass man das hinbekommt, ohne sich zu verletzen, sondern auch, wie man das vom Kopf her machen kann. Verstehe ich genauso wenig. Ich fand es auch ganz charmant, dass dann AJ Lee ihr die Mülltonne angeben wollte und dann so hochspringt und sie kommt nicht dran. Dann wird es dann auf die Schultern genommen von Rhea. Auch das, ist das ein Spot, den man in einem harten Wargames-Match zeigen muss, Olaf? Weil das ist ja alles ganz ernst natürlich, ne? Ich fand es witzig, muss ich sagen. Und im Endeffekt ist es so gekommen, wie du gesagt hast. Becky ist als Letzte übrig, wird dann von allen abgefertigt und tappt gegen AJ Lee aus. Die Frage ist, hast du es auch so getippt?
Nee.
Im Kopf.
Weil ich ein Trottel bin. Nee, ich hab gedacht, dass Kairi Sane tappt. Aber ich hab auch
AJ Lee und Kairi Sane getippt.
Ja. Deswegen habe ich mir selber mal wieder nicht geglaubt. Das ist die Moral dieses Podcasts. Glaubt an euch mehr, als Olaf das an sich tut. Ja, also am Ende, wie du sagst, eine relativ klare Nummer eigentlich für die Babyfaces hier mit dem Tap-Out, auch sehr schnell dann eben im Black Widow von AJ Lee. Ich finde, das war so ein bisschen so Standard-Wargames-Match. Und das ist auch natürlich der Häufigkeit geschuldet, die inzwischen diese Wargames-Matches haben. Wir drehen uns da im Kreis. Man hat das Gefühl, man hat jetzt jeden Spot und jede Aktion schon gesehen. Diese Abläufe mit den, wer bringt die Waffen rein, haben wir auch gesehen. Io Sky springt vom Käfig, check. Maske von Rhea, check.
Jemand darf nicht reinkommen, man hält die Tür von innen zu, check.
Genau das. Und von der Ausführung her fand ich es über weite Strecken okay, aber jetzt auch nicht herausragend. Ich war nicht so 100% zufrieden hier mit dem Match, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ne? Ich frage mich, gäbe es eine Möglichkeit, die Matches zu verbessern, indem man irgendwas anpasst an den Regeln? Also kann man die Matches kürzer machen zum Beispiel? Kann man Abstände verringern? Kann man sagen, es gibt einen Teilnehmer weniger? Kann man sagen, es kommen zwei auf einmal rein? Es starten schon zwei im Ring. Also gibt's da irgendwas weil man muss ja sagen, dieses Ende, wenn dann Wargames immer anfängt, ist ja okay, Spot, 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 Finish. Ne? Kann man das Match irgendwie kürzen, um es angenehmer zu machen? Oder ist es wirklich auch, also wäre das schon eine Teillösung oder müssen wir wirklich sagen, ey, wir lassen das dann mal wieder ausfallen für 3 Jahre?
Ich glaube, es würde dem Match gut tun, wenn man nur eins im Jahr hätte. Entweder eins der Männer oder eins der Frauen und dann musst du halt eben die Geschichten so komplett drauf zuschreiben. Wargames haben auch immer davon gelebt, dass du eine gewisse Brutalität in der Geschichte mit da drin hast und die hat hier halt eben gefehlt. Im Endeffekt hatten wir jetzt hier dieses typische, klar, du hast kleinere Geschichten gehabt, ne, Becky, AJ und so, aber natürlich hast du dieses ganz, ganz klassische, ja, können die beiden miteinander funktionieren, können die beiden miteinander arbeiten? Und das hat für mich hier nicht gereicht. Und mich stört auch, dass hier tatsächlich nicht so viel Kreativität mehr da ist, sondern man hat eher das Gefühl, dass man Crowdpleasing betreibt, indem man sagt, ach, guck mal, die Leute sind garantiert gekommen, um eine Io Sky vom Käfig springen zu sehen. Die Leute sind garantiert
gekommen. Was ja auch stimmt, teilweise.
Ja, aber dann kannst du auch mal andere Aktionen darunter zeigen. Ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob es das Regelwerk ist, aber ich würde mir einfach wünschen, dass man das ein bisschen reduziert. Und das wird nicht passieren, das wissen wir. Aber ich weiß auch nicht genau, wie man das Wargames-Match jetzt aus dem Stegreif anpassen müsste, damit das attraktiver wäre. Ich bin hier einfach der Meinung, weniger ist mehr. Und brich halt einfach so ein bisschen aus dem aus, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Dann wird das ein bisschen besser. Und ja, Kai, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, brich aus der Vergangenheit aus, vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort zu dem, was wir jetzt hier noch auf dem Plan haben, nämlich, ähnlich wie schon in den vergangenen Ausgaben von Headlock, ist auch Holy erneut ein lieber Partner und Sponsor hier von dieser Ausgabe, Kai, und wir nähern uns den letzten Tagen der Black Week und da sollte man doch nochmal zuschlagen, oder?
Genau, die geht noch bis zum 2.12., also jetzt noch, je nachdem, wann ihr es hört, ne, es ist 2-3 Tage Zeit, um euch da einzudecken. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Aktionen, gerade auch bei Mix and Match. Je nachdem, wie viel man dann kauft, 2, 3, 4 Dosen, gibt es halt mehr Rabatt. Ihr könnt natürlich unseren Code Headlock anwenden, dadurch natürlich hier auch diesen Podcast supporten, was wirklich sehr cool ist. Also auch da nochmal wirklich vielen lieben Dank an jeden, der mit unserem Code bestellt, weil es einfach immer ein wirklich nettes Zubrot ist für die ganze Arbeit, die man hier reinsteckt. Und ihr könnt eben auch sparen. Ne? Das ist halt quasi ein doppelter Vorteil für euch und für uns.
Ganz genau. Mix and Match bedeutet im Endeffekt, ihr stellt euch sozusagen Pakete zusammen und bekommt dann abhängig davon, was ihr habt. Das sind diese Tabs, also diese großen Becher, die ihr da habt mit den Holy-Sorten. Ihr wisst ja, Holy, das sind Hydration, das ist Energy, das sind Milchshakes und das ist, was habe ich vergessen? Eistees, ganz genau. Und da könnt ihr euch dann zusammenstellen und wenn ihr dann zum Beispiel 4 oder mehr kauft, bekommt ihr da 30% drauf. Also dann habt ihr quasi schon einen so einen Tab umsonst mit dabei. Wenn ihr noch unseren Headlock-Code mit dabei nehmt, dann kriegt ihr nochmal 10% oben drauf. Und was jetzt zum Beispiel auch noch ganz geil ist, wenn ihr Neueinsteiger, Neueinsteigerin seid, dann gibt's auch noch aktuell das Starter-Set Deluxe mit 10 Euro Rabatt. Das heißt, es kostet normalerweise 49 Euro, jetzt bezahlt ihr dann knapp. Nein, es kostet mal so 59 Euro, jetzt kostet es dann 49 und mit unserem 10% Rabattcode seid ihr dann schon bei 45 Euro. Also ja, da spart er dann eben auch nochmal ordentlich dran und es gibt ja auch noch was zu gewinnen. Das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, Kai, wenn man jetzt noch ganz, ganz schnell bestellt bis zum 2., du hast es richtig gesagt, dann hat man sozusagen noch ein Los im Lostopf und kann sich da noch einen goldenen Lolli sichern im Wert von 50.000 Euro oder auch eine von 3 geprägten Goldmünzen im Wert von insgesamt 30.000 Euro. Also auch schon, ich finde sowas ganz geil, ehrlich gesagt. Ich hab kein Gold. Hast du Gold zu Hause?
Zahngold? Nee, aber dann, also, ich würde auch mal rausholen. Nee, aber dann kann man sich auch mal WrestleMania Las Vegas leisten.
Das stimmt.
Wenn man da gewinnt.
Ja, vollkommen korrekt. Und außerdem natürlich ganz aktuell auch beliebte Sorten, die jetzt zurückgekommen sind, ne, die der Woodruff Wolf zum Beispiel, Frosty Fox, und das sind auch Sorten, die sehr, sehr lecker und fein sind. Deswegen schaut da unbedingt vorbei bei weareholy.com/headlock, dann sind wir direkt hinterlegt und gibt dann auch beim Checkout nochmal den Code headlock ein. Wie Kai schon gesagt hat, also zum einen, ihr könnt eure Vorräte aufstocken, wir auf der anderen Seite bekommen auch noch ein bisschen was davon ab und damit unterstützt ihr auch uns indirekt und das ist was ganz, ganz Feines. Deswegen Dankeschön an all die vielen Leute, die das tatsächlich auch schon getan haben.
Ja.
Und ein großes Dankeschön natürlich auch an Holy, dass sie uns hier unterstützen und dass sie hier bei Headlock mit an Bord sind, weil auch damit können wir uns natürlich hier weiterentwickeln. Wir können neue Dinge planen, neue Dinge überlegen und das ist auch was ganz, ganz Wertvolles. Deswegen weareholy.com/headlock. Und damit können wir hier weitermachen, lieber Kai. Vielleicht auch passend dazu, ne? Wir haben jetzt ja noch das Match zwischen Intercontinental Champion John Cena, Dominic Mysterio. Die Emotionen kochen hoch hier an der Stelle, weil natürlich für John Cena das letzte PLE-Match für Dominic Mysterio eine Art nach Hause kommen, weil er hier aus San Diego kommt und auch einen großen Pop bekommen hat, oder? Mhm. Also da war die Reaktion war schon ordentlich auf den Dominic.
Ich finde, du hast auch gemerkt, dass die Leute sehr heiß auf dieses Match waren. Mhm. Also da hatten die auch richtig Bock, weil du hast auch die Crowd angesprochen, die phasenweise immer mal wieder tot war, auch im Frauen-Wargames-Match. Hier waren sie dabei. Also das muss man wirklich sagen. Hier waren sie von Anfang, also wirklich vom ersten Sound des ersten Entrances bis Ende waren sie dabei.
Und ich würde hier so weit gehen, dieses Match hat sich deutlich mehr special, ganz viel besonders angefühlt, als der Opener zum Beispiel. Ich hab hier vorgesehen, hab gedacht so, boah, ich hab das Match gespürt von der ersten Sekunde an und das hat zum Glück auch das Match mit der Art und Weise, wie es aufgebaut gewesen ist, auch genauso getragen. Es war ein Story-Match, wie wir es eigentlich auch schon in den vergangenen Fällen bei John Cena gehabt haben. Am Anfang sehr, sehr stark davon dominiert, dass Dominic und der Judgment Day, er war ja hier noch mit Raquel Rodriguez und Roxanne Perez unterwegs. Also die haben ja betrogen an allen Ecken und Enden, Kai, oder?
Ja, genau. Also erstmal gab es diese klassischen, hier, ich ziehe meinen Fuß weg, weil mir die Seile laufen. Ne, wir greifen immer mal wieder ein. Und das Ganze ist dann ja quasi gemündet in einem Spot draußen, wo es dann Hurricane Runner geben sollte. Also weil klar, ne, Cena wird dann auch schon eigentlich gut dominiert von Dominic Mysterio, eben durch diese Eingriffe entsprechend.
Ja, sowohl Entschuldige, wenn ich jetzt Wort verlange, nur um das klarzustellen. Es haben sowohl Roxanne als auch Raquel haben eingegriffen, ne?
Also, genau. Also jeweils.
Ja.
Genau. Und dadurch hat dann eben Dominic Mysterio recht stark dominiert. Und das Ganze ist dann eben gemündet draußen in einem Spot, wo es dann eine Art Hurricane Runner geben sollte von Dominic Mysterio. Und das sah dann so aus, hat jetzt Cena in einer Powerbomb gekontert. Und er hatte schon große Ähnlichkeit mit dem Solo Sikoa hier, Penta-Spot. Ne, man dachte ja, so, okay, ist da jetzt irgendwie was? Ich muss aber auch sagen, weil wir auch drüber gesprochen haben in der Preview mit dem Lightsheet-Stil, ich habe mir jetzt schon gedacht, nee, das wird jetzt, gerade auch aufgrund dieser Ähnlichkeit zu dem Penta-Spot, es wäre ein sehr komischer Zufall. Ne? Also wir haben schon blödere Zufälle gesehen, was Verletzungen angeht, aber es wäre ein sehr komischer Zufall. Ne? Die Ärzte kommen, checken Dominic Mysterio draußen, der Ref guckt auch, im Ring Cena ist verwirrt. Und auf einmal kassiert er die Blablabla-Bomb. Ich kann Chigona. Das nicht aussprechen.
Chigona-Bomb.
Die Chigona-Bomb.
Und dann von die Pop-Rocks noch hinterher.
Genau, von Raquel und die Pop-Rocks hinterher. Übrigens erstmal, mit was für einer Leichtigkeit hat bitte Raquel John Cena hochgehoben?
Nee, ist Chigona war es früher, es ist die Tirana-Bomb. Entschuldigung.
Ja, guck mal, siehst du, wie ich auch mal mit dem normalen, mit Raquel Rodriguez und Gonzalez durcheinander komme. Ja.
Das war, sie ist die früher bei NXT, genau.
Ja, aber trotzdem, also mit was für einer Leichtigkeit hat die Cena hochgehoben? Und der Mann ist jetzt ja nicht Alexa Bliss, ne, vom Gewicht her. Fand ich schon krass.
Ja.
Und auf jeden Fall danach, nachdem der mir dann die Bomb und die Pop Rocks kassiert hat, wittert Dominik Mysterio seine Chance, steht auf, sagt, Leute, Wunderheilung, ich bin wieder fit, zeigt ein 619, aber der Ref, der zählt nicht mehr erst, sondern sagt, sag mal, hast du einen gesehen? Was soll das? Ne, tu mal nicht so. Fand ich eigentlich ganz lustig gelöst, dass man nicht mal diesen Kickout bei 2 genommen hat, sondern dass der Ref gesagt hat, ey, du, also bis hierhin und nicht weiter, fand ich irgendwie lustig.
Ich fand's auch sehr passend. Also, der hat natürlich auch mitbekommen, dass er da vorweg irgendwie an der Nase herumgeführt worden ist. Wir haben es angesprochen. Raquel und Roxanne vorher schon eingegriffen, da haben sie auch nochmal John Cena abgelenkt, dass Dominik von hinten attackieren konnte. Also die haben mir betrogen, dass es halt eben schon nicht mehr feierlich gewesen ist. Und da hat der Ref irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's mir, ich schmeiß euch beide raus. Und natürlich ist es auch ein schöner Hint, weil wenn man viel Wrestling schaut, dann weiß man, ach ja, normalerweise, das kann dann auch schon mal dazu führen, dass dann der Face hier einen dominanten Heel-Sieg einfährt. Und hier war es ja dann auch so. Was ich hier mochte, John Cena kommt dann mit der Offense, mit den Shoulderblocks, will seinen Five Knuckle Shuffle zeigen. Und das habe ich ja geliebt, dass die Zuschauer hier so heiß drauf gewesen sind, dass sie zu früh gechantet haben. Und John Cena so, Moment. 1, 2, 3. Und dann so, jetzt? Dann haben es alle richtig gemacht. Und er, bevor er dann Anlauf genommen hat, nochmal gelacht hat. So, yes, gut gemacht.
Ja, ja, das ist...
Fand ich sehr schön.
Also, du hast auch gemerkt, dass Cena halt Spaß hatte, ne, auch in diesem Match. Und es gab dann den STF, oder Michael Cole sogar gesagt hat, es gab den STFU.
Oh, ne?
Hat er gesagt. Rob Break von Dominic Mysterio. Und zieht da so ein bisschen rum, kriegt ihn aber nicht los. Und dann wirklich mit der Brechstange einfach, du siehst, wie Dominic Mysterio sich da den Schuh aufmacht, wieder in die gleiche Position legt, nur um dann seinen Stiefel zu verlieren. Zeigt den 619, zeigt den Frog Splash für eine 2. Und die Crowd ist gut mitgegangen.
Ja.
Du hattest nämlich dann direkt hinterher den Attitude Adjustment oder vielleicht sogar den FU, man weiß es nicht, auch für eine 2, wo die Crowd wieder sehr gut mitgegangen ist.
Ja, da, also ich hatte ja hochgradig viel Spaß an dem Match.
Komplett. Also es war ja nicht mal so, es war jetzt ja nicht mal wrestlerisch irgendwie besonders oder krass, aber es hat halt von dieser Emotion und von den Charakteren gelebt, ne? Weil danach sollte es wieder die Five Moves of Doom geben, also diese Flying Shoulder Tackles. Dominic Mysterio weicht aus, Cena trifft den Ref, es gibt einen Ref-Bump, es gibt wieder den STFU. Man denkt sich aber, ja gut, könnte jetzt auch tappen eigentlich. Also ich dachte auch sogar, dass man diesen Weg geht, yo, Dominic Mysterio tappt hier eigentlich, aber es ist kein Ref da. Hat man nicht gemacht, denn auf einmal kommen JD McDonagh und Finn Bella rausgerannt, also seine Judgment Day-Kollegen, attackieren Cena, um hier irgendwie Numbers Game zu schaffen. Hat Cena ehrlich gesagt gar nicht interessiert. Der hat wirklich innerhalb von 5 Sekunden abgefertigt, bei den Ringecke geschmissen und wir haben den schönen legendären Double AA gesehen. Also beide übereinander gestapelt und es gab den Double AA. Und dann hat man dann, was auch ein sehr geiler Shot war, Cena ist eben im Ring, Dominik hält sich da an diesem
Podest
nenne ich es jetzt einfach mal fest, auf dem der Belt aufgebahrt ist. Und man dachte sich, okay, alles klar, jetzt gibt's hier den Belt-Shot, ne? Wie hielt Cena zu seinen besten Zeiten mit dem Belt-Shot gewinnt? Geht daneben. Es gibt den AA. Und auf einmal kam ein weiterer Entrance.
Ja, da ertönte dann die Musik von Liv Morgan. Und die haben wir tatsächlich auch in der Preview ganz vergessen, weil da gab's ja auch schon die mysteriöse Vignette einer unbekannten Frau, wo es dann hieß, noch 4 Tage, ne? Und ja, das war dann Liv Morgan, die hier ankommt und Dom freut sich erst und die beiden stehen sich gegenüber und man merkt schon so, oh, irgendwas ist hier im Argen und dann verpasst Liv Dom eine und der fällt dann so zurück und Liv dreht sich dann zu John Cena und man denkt sich so, okay, was passiert jetzt? Man fühlt sich so ein bisschen an CM Punk, John Cena, AJ Lee zurückerinnert irgendwie. Liv Morgan springt John Cena hier in die Arme, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und Kai, dann gab's hier die Retourkutsche, oder? Dafür, dass John Cena hier seine Seele verkauft hat.
Ja, genau. Also, ne, das ist klassische, ähnlich wie bei der Umarmung von Cody Rhodes. Auf einmal friert das Gesicht von Liv Morgan ein, wird dann, das ganze Grinsen verschwindet. Sie geht zurück. Zack, es gibt den Tritt in die Weichteile, ne, wie Cena zu seinen besten Heel-Zeiten, wie ich gerade schon gesagt habe. Dominic Mysterio nutzt das aus. 619. Es gibt noch einen Bell-Shot hinterher. Dann den Frog Splash. 1, 2, 3. Cena hat sein Belt verloren. Dominic Mysterio ist wieder Champ. er feiert zusammen mit Liv Morgan. The world is healing. Also ich fand's wirklich spaßig und gut.
Es war richtig
auch gut. Also natürlich, klar, du könntest sagen, muss nicht das letzte Premium Live Event von einem John Cena ein Match gegen Edge sein, wo die 30 Minuten wresteln oder sowas. Ich hatte hier wirklich eine extrem gute Zeit mit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand's echt klasse. Auch da wieder John Cena. Ich weiß gar nicht, ob seine Intention ist zu sagen, ich versuche möglichst viele Memes zu kreieren, weil auch als er dahinter stand, als dann Liv Morgan Dominic Mysterio eine geballert hat, das war ja wieder so Gesichtskirmes vom Allerfeinsten. Also fand ich auch sehr witzig. Ich find's gut, dass Dominik seinen Belt zurück hat. Er hat Cena, der hat der Crowd irgendwie auch alles das gegeben, was sie wollten, mit den Five Moves of Doom natürlich, mit dem Entrance, dieses ganze Ding auch mit Student Entrance nochmal, das fand ich auch sehr schön. Du hast gemerkt, wie er es ausgekostet hat. Ich fand das ganze Ding einfach rund. Also ich kann da wirklich, ich sehe da nichts Negatives dran.
Nee, wie du schon gesagt hast, ne, das war jetzt kein Five-Star-Wrestling-Spektakel hier, 40 Minuten, Bryan Danielson, Kenny Omega. Sollte es nicht sein. Hier ging es um Charaktere, hier ging es um Geschichten. Es ging auch darum, Dominik hier gut aussehen zu lassen, weil der stand eigentlich fast noch stärker im Mittelpunkt als John Cena, der hier seinen letzten PLE gefeiert hat. Dom gewinnt nicht nur die IC-Championship zurück, sondern auch Liv Morgan. Ich glaube, so kann man es auch ganz gut sagen. Der ist also doppelter Gewinner an der Stelle.
Ja.
Ähnlich wie schon das Match gegen AJ Styles, nur auf eine andere Art. Ich fand das einfach hochgradig unterhaltsam. Für solche Matches mag ich Wrestling. Das gehört genauso dazu wie eine Blutfehde. Das gehört genauso dazu wie ein Wrestling Classic oder sonst irgendwas. Geiles Storytelling. Auch diese, wie man uns hier immer wieder in die eine Richtung gedanklich gedrückt hat sozusagen und dann wieder in die andere. Und die kleinen Finden, die wir hier gehabt haben, der Humor, der Spaß, gehört alles dazu. Ich fand das auch toll. Ich war da komplett drin und ohne Witz, das ist ein Match, das würde ich mir auch nochmal anschauen. Also jetzt auch direkt, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Genauso wie John Cena gegen AJ Styles. Und, also mal ganz im Ernst, so unterhaltsam wie John Cena jetzt in den letzten Monaten gewesen ist, war der die Hälfte seiner Karriere nicht.
Klar, also basiert auch natürlich auch viel darauf, dass man jetzt...
Der dreht auch frei. Also
im Endeffekt, also auch, ne, drehen wir die Uhr mal wirklich so 15 Jahre zurück. War es genau in einer Art und Weise das gleiche Match, nur mit weniger Offense für einen Gegner und dass Cena gewonnen hat. Und das haben halt alle gehasst. Also das war, ne, so ein bisschen das Problem.
Aber da war John Cena auch noch nicht so selbstironisch, wie er es hier gewesen ist und so. Ja. Das macht halt schon einen Unterschied. Und
klar, natürlich.
Wie du gesagt hast, ne, der genießt jetzt hier auch einfach seine letzten Matches vor großer Kulisse. Und das merkt man halt eben auch. Und was ich gemeint habe, ne, dass du merkst es auch durch die Kamera, wenn du vom Fernseher sitzt, dass das was Besonderes ist. Und nicht nur, weil WWE sagt, dass es was Besonderes, sondern es fühlt sich auch so an.
Ja,
deswegen, tolles Match, IC-Champion Dominik Mysterio hat zum zweiten Mal die IC-Championship sich geholt und wir wissen auch, dass jetzt das letzte Match von John Cena nicht mehr um die Championship geht, sondern nur noch sein letztes Match sein wird, nur noch. Die Crowd natürlich auch am Ende, ne, mit Thank you Cena und so und dann ist er auch nochmal zu einem von den Fans gegangen hier, ich weiß nicht, ob er dem erklärt hat, was hier gerade passiert ist oder so, dass er nicht traurig sein soll.
Also da stand eine Kahn hinter, also es ist bestimmt irgendwie so ein, keine Ahnung, Special-Kind gewesen, das wichtige Eltern hat.
Keine
und deswegen
Ahnung.
Gönne ich nicht.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich find sowas immer, ich mag ja die Interaktion so von so Wrestlern mit Kindern. Das ist ja für die Kinder dann was ganz Besonderes. Machen wir weiter. Wie gesagt, tolles Match. Vor 15 Jahren waren dann Nikki Bella und John Cena eigentlich noch zusammen, Kai?
Das kann gut sein. Oder waren sie da noch nicht zusammen und John Cena war noch so, oh, ich guck mal hier, guck mal da ein bisschen so.
Ich weiß es nicht. Ich habe mich das nur so gefragt. Das ist so eine absolut absurde Veranstaltung eigentlich ist, dass Nikki Bella und John Cena hier beide noch in Titelmatches sind, weil Nikki Bella trifft ja hier auf Stephanie Vaquer um die WWE Women's World Championship. Nikki Bella hier geturnt vor einigen Wochen und ich kann hierzu nur sagen, es hat ihr gut getan. Nachdem die Babyface-Matches von ihr gar nicht funktioniert haben, finde ich, hat sie sich hier deutlich wohler in ihrer Umgebung gefühlt. Sie hat gemerkt, dass sie das Tempo bestimmen durfte, gerade als sie dann der Offense gewesen ist, dass sie Zeit nehmen konnte, auch mal verschnaufen konnte, die Gegnerin irgendwie so einen Sleeper nehmen konnte, mehr mit dem Publikum spielen konnte, auf eine negative Art und Weise, was sie halt gut kann. Ich fand das Match nicht so schlimm wie befürchtet und war am Ende ganz froh, dass es trotzdem Stephanie Vaquer gewesen ist, die gewonnen hat.
Ich kann mich da nur anschließen. Also auch, das Match fängt an mit einem, direkt mit einem Angriff von Nikki Bella. Ne, also dann wirklich ihre Heel-Rolle am Embracen. Und als ich mir das so ganz so beguckt habe, ist auch meine zweite Notiz, ey, das ist eigentlich ein solides Match. Das ist kein besonderes Match. Das ist auch kein, wo ich sage, so, Mann, das ist ein richtig gutes Match, sondern das ist vollkommen in Ordnung. Und gerade bei diesem Nikki Bella Becky Lynch Match, was wir halt hatten, wo wir so dachten, boah, das ist wirklich schrecklich gewesen, bin ich hier auch natürlich mit einer gewissen Negativität reingegangen. Und gerade auch natürlich, dass eine Nikki Bella sehr das Tempo runterfahren konnte. Ne? Ich finde, manchmal versucht sie noch so, als würde sie so das erste Jahr wresteln, so alle, nach allen paar Aktionen muss ich so die Crowd reinholen mit irgendwelchen Taunts oder sowas. Vielleicht auch dem geschuldet, dass die Crowd hier wirklich tot war, muss man ganz klar sagen, über weite Strecken. Also bin ich ehrlich, also haben die beiden jetzt auch nicht so verdient? Also wo ich sage, die haben sich ja hier trotzdem Mühe, gut, ich sag mal, Becky Lynch und Nikki Bella haben sich auch Mühe gegeben, aber da verstehe ich mehr eine tote Crowd. Hier war ja so dieses, das war halt nicht so schlecht. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Auch da mit verschiedenen Aktionen oder Anspielungen, wo dann auch man erst dachte, oh, jetzt hier Nikki Bella will jetzt hier den Devil's Kiss zeigen. Oder dann natürlich damit spielen, den Devil's Kiss irgendwie anzusetzen, was dann nicht kommt. Ich bin weiterhin gar nicht so ein Freund dieser Aktion. Man merkt aber, die ist super over. Und hatten wir ja schon mal, also hilft das eher oder ist es eher kontraproduktiv? Ist vielleicht in diesem Match gar nicht so schlecht, dass du eine Aktion hast, die mal trotzdem irgendwie krasse Reaktionen zieht.
Ja, man, am Ende war es ja dann auch so, dass quasi Nikki hier ihre fiesen Tricks und ihre Heel-Offense ihr ja auch dann zum Nachteil gereicht wurden, ne? Als dann Stephanie dann doch wieder die Kontrolle übernommen hat, wo es dann nach draußen ging und wo sie dann ja auch den Devil's Kiss auf das Kommentatorenpult kassiert hat und sowas. Das hat ja auf eine gewisse Art und Weise Sinn gemacht, dass man das auch erst angeteasert hat und dann eben hat es dann eben umgekehrt. Ja, das hat dann schon für mich gepasst. Und ja.
Also, was ich komisch fand, es gab diese Aktion, da war Nikki Bella in der Ringecke und Stephanie war kehrkommt angerannt und dann sollte es, weiß ich nicht, sollte es da einen Konter geben, dass sie das Bein hoch macht? Und, aber Stephanie war kehrt irgendwie abgebremst und es war wirklich so, der Fuß lag halt im Gesicht. Und dann war so, war das geplant oder hat man dann versucht, da einen coolen Moment draus zu machen, so nach dem Motto, ich habe aber gestoppt, du konntest mich nicht treten und dann machen wir irgendwie einen Stare-Down? Also, weil da war schon viel Verwirrung in den Augen, oder?
Ich weiß auch nicht genau. Wir hatten ja vorher schon mal so einen Moment gehabt, wo Stephanie so unbeeindruckt von Aktionen gewesen ist von Nikki Bella, die quasi genoseheld hat. Ich habe das hier tatsächlich auch eher so in diese Richtung gedeutet. So nach dem Motto, nee, weißt du, jetzt, ich habe jetzt gerade die Schnauze voll. Ja, du trittst mir ins Gesicht. Aber eigentlich ist es mir jetzt gerade egal. Aber es sah schon ein bisschen merkwürdig aus, bin ich bei dir. Weil danach kam ja auch direkt der Dragon Screw und dann auch diese Stephanie Vaquer Bomb, die jetzt offiziell kein Finisher mehr ist. Ganz offensichtlich, dieser Backbreaker. Zum Glück. Dann gab es ja noch einen großen Bump quasi, als hier Nikki Stephanie dann im weiteren Verlauf noch vom Ringseil gerissen hat. Auch die Rack Attack 2.0 gezeigt hat. Aber Stephanie in letzter Sekunde noch den Fuß unters Seil bekommen hat, sodass sie dann hier gerettet wurde. Ja, dann schlussendlich gab es dann eben noch, auf was wir eingangs schon gehabt haben, das hat auch keine große Rolle gespielt, hat man auch verschenkt, wie ich finde, weil am Anfang gab es ja auch so eine Attacke, wo Nikki auf dem Apron quasi lag und Stephanie wollte so eine Art Knee-Drop auf ihre Brust zeigen. Da ist sie dann aber ausgewichen, sodass dann Stephanie mit Knie aufs Apron, hat keine große Rolle gespielt, das hat man dann am Ende noch mal wiederholt quasi, nur dass es dann durchgegangen ist. Dann gibt's den Devil's Kiss auf das Apron. Und dann im Endeffekt nochmal den Devil's Kiss, weil es halt so over ist, dass man es sehr oft zeigen muss. Und zum Schluss hin dann eben noch die Corkscrew Press für die 3. Ich fand das Match okay. Also war es das beste Match, was wir jemals zwischen zwei Frauen gesehen haben bei WWE? Nein. Nee. War es das Wichtigste? Nein. War es aber so, wie es ist? Okay. Ja. Also.
Übrigens, ich mag diesen Knee-Apron-Move, weil der sieht komplett brutal aus.
Ja.
Also wie aus, als würdest du damit jemanden töten können. Und das finde ich krass. Und ich mag auch, dass das Match dann mit diesem Corkscrew beendet wird und nicht mit der Stephanie Vaquer Bomb.
Ja.
Weil das haben wir ja schon ganz häufig gesagt, dass wir da jetzt beide kein Freund von sind. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie gut war durch Unbeholfenheit, aber ich fand sehr gut, wie Nikki Bella den Devil's Kiss gesellt hat. Weil es eben nicht dieses mit den Armen wedeln und auf die Matte hauen war, sondern es war eher so dieses, ich kann nichts machen, mein Kopf wird einfach auf die Matte geballert.
Ja.
Das war gut.
Ja. Titelverteidigung für Stephanie Vaquer, da sind wir alle glücklich drüber. Match war da, war okay. Aber ich habe wesentlich Schlimmeres erwartet. Das ist
ich auch.
Immer ein gutes Zeichen. Und dann sind wir beim Wargames-Match der Männer angekommen. Wir haben auf der einen Seite hier The Vision, also Bron Breakker und Bronson Reed. Wir haben Logan Paul, Drew McIntyre und Brock Lesnar, natürlich Paul Heyman, ebenfalls mit dabei. Und auf der anderen Seite haben wir hier CM Punk, Cody Rhodes, Roman Reigns und die Usos. Und den Anfang, den machen hier natürlich CM Punk und Bron Breakker. Und die beiden haben sich auch erstmal ein bisschen Zeit gelassen, oder bevor dann Bron loslegen konnte, oder? Also die haben sich erstmal so gefühlt eine Minute beschnüffelt.
Erstmal angeschaut, bis es dann irgendwie hier versus Colin Elbow Tie abgab. Punk mehrfach overpowered. Also die Geschichte war hier auch ganz klar. Breakker ist deutlich stärker als CM Punk. Punk kommt so ein bisschen über die Technik, über Geschwindigkeit, über schlau platzierte Tritte. Hat man dann 5 Minuten lang erzählt.
Ja, da ist nicht so mega viel passiert, außer dass man schon da dargestellt hat, dass Punk schon ordentlich was hier zu tun hat, um diesem Monster quasi Paroli zu bieten.
Ich fand's krass, dass Punk anfängt, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Hätte ich jetzt nicht, also ich habe auf einen Jey Uso getippt.
Ich habe, glaube ich, auf CM Punk und Drew McIntyre getippt.
Ah, okay, krass, ne. Also, ich hätte nicht gedacht, ne. Das ist ja auch mittlerweile ein alter, gebrechlicher Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt hier 40 Minuten catcht. Das war so mein Ding dabei.
Alter, gebrechlicher Mann ist ja nicht so alt wie ich.
Du bist auch ein alter, gebrechlicher Mann.
Bist sogar ein Jahr älter als ich, okay. Ja. Dann mal gucken, wie es mir nächstes Jahr geht. Ja, auf jeden Fall kam Drew McIntyre dann als nächstes rein. Und Punk hat noch versucht, sich dieser beiden Hünen hier zu erwehren, hat's aber natürlich dann nicht geschafft. Spätestens da, als Drew McIntyre die Claymore ausgepackt hat und ihn Bron da reingeschubst hat, war es dann vorbei. Ja, und die beiden haben ihn dann hier wirklich bearbeitet. Also so eine Mischung aus, ich drück dir die Augen raus aus Game of Thrones und wirklich, das hat mir wiederum gut gefallen. Klassisches Wargames-Work, ne? Die ihn dann in die Cage geschmissen haben, Kopf voran, ab die Post, Punk, der noch am Ende ein bisschen geblutet hat. Hat mir gefallen.
Hat es sogar recht, muss man sagen. Du hast es ja vermutet, dass geblutet wird. Mein Problem ist auch hier, also ich finde, das macht Sinn. Klar, natürlich, ne, sind die Heels, sind mehr, gibt einen Beatdown. Nur das Problem ist, das hatten wir in diesem Match schon häufiger, dann kam jemand raus und natürlich, weil die Heels auch die Oberhand haben, hast du dann so die letzte Minute 30, ja, hier ist halt einfach Beatdown. Und das ist halt schon teilweise langweilig. Das ist mein Problem.
Ich fand, hier hat man das mit genügend Härte transportiert, dass ich das gut akzeptieren konnte. Ich fand gerade dieses Augenausdrücken von Drew McIntyre, der hier mit den Daumen voran bis ins Großhirn gegangen ist, fand ich schon ziemlich eklig.
Ja, also gerade am Anfang bei Punk war dann auch gut, aber es war dann halt mehrfach in diesem Match, ne? Also auch dann irgendwie später, wo dann Jimmy rauskam, der dann auch recht schnell ausgekontert wurde, da gab es dann auch wieder so eine Minute 30 einfach nur ein Beatdown der Heels, und also von den Heels gegen die Faces. War irgendwie doof. Besonders weil dann schon eigentlich die Heels dann irgendwie schon sich den Vorteil wieder weggenommen haben. Und dann kam noch ein weiterer Heel raus und hat eigentlich der Beat dann nur continued. Das war so ein bisschen keine Ahnung.
Ja.
Egal. Cody Rhodes kam raus. Er hat es nicht so gemacht wie Kairi Sane, sondern hat gesagt, okay, ich musste mal wirklich helfen, dem Punkster.
Mhm.
Und die haben dann auch wirklich bis zu einem gewissen Punkt gut zusammengearbeitet.
Ja, ich muss da auch da ein bisschen Kritik, weil ich finde, es sollte nicht, wenn du 4 Matches hast, sollte es nicht wiederkehrende Motive in 2 Matches geben. Gerade wenn du dieselbe Stipulation hast. Das hatten wir bei Full Gear mit den Stichwaffen. Hier haben wir es mit einer hält die Tür zu und der andere klettert da einfach drüber. Irgendwie versuch es irgendwie anders zu lösen und sprecht euch miteinander ab. Das wirkt auf mich so antiklimatisch, sondern sagst du, ja, guck mal, der macht das genauso. Warum? Oder lass ihn wenigstens jemand hochgehen, der ihn dann begrüßt quasi, dass er ihn runterkloppen muss, dass er dafür kämpfen muss, in den Käfig zu kommen in dem Moment.
Der ist wenigstens cool runtergesprungen.
Das stimmt. Das hat er später dann gemacht, ja. Genau, Crossbody gab's dann. Punk war dann am Bluten zwischenzeitlich, hier eben auch. Cody später natürlich auch, müssen wir hier nochmal erwähnen. Es gab noch den Cody-Cutter gegen Bron Breakker hier. Und dann, nachdem quasi Cody eigentlich beide Gegner abgefertigt hat, kam irgendwie Punk von hinten. Ich weiß nicht, ob er ihn so ein bisschen ankuscheln wollte oder irgendwas. Aber Cody war nicht in Kuschellaune und hat Punk dann so einen Ellenbogen nach hinten verpasst, ohne dass er ihn gesehen hat. Und dann gab es ein bisschen Durcheinander. Und Punk hat ihn dann auch so zur Seite genommen. Die beiden haben miteinander geredet kurz. Und dann hat Punk aber auch Cody schon aus dem Weg geschubst, weil dann ja die Attacke von Drew McIntyre gekommen ist.
Und dann haben sie wieder zusammengearbeitet und haben gesagt, du, ich mag ja Wrestling History, lassen wir so ein paar alte Aktionen abfeuern. Dann zeigen sie die Heart Attack, dann zeigen sie ein Doomsday Device und beide zeigen nochmal ein Bionic Elbow.
Ey.
worüber wir reden müssen, ist dieser Doomsday Device.
Wollte ich gerade sagen.
Also, weil es war dann so, Bron Breakker auf den Schultern von Cody Rhodes, Punk springt die Clothesline und die Drehung klappt nicht ganz. Und Bron Breakker landet von den Schultern von Cody Rhodes auf seinem Hinterkopf, auf dem Nacken. Da hätte so viel passieren können. Und die nächsten 5 Minuten beim Match war ich aber nur so, okay, wo ist Bron Breakker? Was macht Bron Breakker? Wie geht's Bron Breakker? Also, weil, das, also, jetzt mal bei allen Gags und sowas, ne? Das hätte ganz böse enden können.
Es ist ja auch a matter of fact, dass sich beim Doomsday Device schon Leute den Nacken gebrochen haben. Genau wegen sowas, ne? Genau wegen der falschen Landung. Das ist eine hochgefährliche Aktion, weil du da auf der einen Seite die Wucht des Gegners mitnimmst, aber zugleich nicht so viel Schwung nehmen kannst. Also, weil du bist quasi von der Wucht des Gegners abhängig, dass du genug Schwung bekommst, ne? Kannst natürlich noch mit Core Strength so ein bisschen die Beine nach hinten überwerfen. Das hat man auch bei Braun gesehen, dass er es probiert hat. Aber da war bei Punk nicht genug Wucht dahinter. Ja. Muss man hier ganz also, klar sagen.
Auch da, die Sache ist ja auch da, der Typ, der dich auf den Schultern hat, der muss ja auch irgendwie noch mithelfen. Das ist ja dieses Zusammenspiel aus, wie hart haut Punk zu, wie sehr wuchtet Cody dann die Beine nach hinten, damit er die Drehung irgendwie mitbekommt? Und was macht ein Bron Breakker noch selbst? Also, es ist halt schon, da sind 3 Leute an der Koordination beteiligt.
Ja. Und also, das hat hier nicht richtig geklappt.
Und nee, das hat gar nicht geklappt.
Deswegen, also der Doomsday Device war ja eben wirklich auch lange Zeit verschrien als wirklich sehr, sehr, sehr gefährliche Aktion. Und das ist es nun mal auch. Und hier sehen wir auch, warum. Weil wenn das nicht 100% funktioniert, wenn da alle Zahnrädchen nicht ineinander greifen, kann da jemand mit einer sehr schweren Schulter, Nacken oder was auch immer Verletzung rausgehen. Ich habe noch kein Update zu Bron Breakker natürlich gelesen, aber da er weitergemacht hat, gehe ich davon aus, dass er vielleicht ein bisschen banged up ist, aber dass es keine schwere Verletzung gewesen ist. Aber ich glaube, er wird das schon merken am nächsten Tag.
Das glaube ich auch. Also ich fand es auf jeden Fall gut, so, ne, allein nur, wenn man gesehen hat, okay, er wrestelt weiter, er zeigt auch weiterhin irgendwie krasse Aktionen, dann ist hoffentlich erstmal in Anführungsstrichen alles in Ordnung.
Ja. Vielleicht sollte man ihn jetzt nächste Woche nicht direkt wieder in ein Match stecken, sondern ihn vielleicht dann einfach in einem Segment, wo er vielleicht jemand einfach weghauen kann, irgendwie wegstecken. Aber das war wirklich ein Schreckmoment, ne?
Ja, das war krass, wirklich. Also.
Ja. Logan Paul ist der Nächste, der reinkommt und der kriegt erstmal Anweisungen hier von seinem Mentor Drew McIntyre. Hier bringen wir was mit und dann bringt er erstmal 2 Stühle mit rein und bringt auch dann ein paar große Aktionen mit. Und man merkt auch, dass ein bisschen improvisiert werden musste hier in der Phase, ne? Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ein Bron Breakker hier so ein bisschen rausgenommen worden ist, um sich zu erholen und dass eben Logan Paul und Drew McIntyre hier so den Load ein bisschen improvisiert übernommen haben.
Ja, also weil ich fand auch diesen Spot komisch, wo dann Logan Paul auf den Käfig klettert und dann geht halt Cody hinterher. Und dann boxen sie sich auf den Käfig, dann wird er runtergezogen und Logan Paul denkt sich, ja, bin ich auch fertig hier und geht auch wieder runter. Ich dachte mir, jetzt kommt ein Dive oder keine Ahnung was. Das war so ein bisschen, die Phase war halt ein bisschen komisch. Hat dann trotzdem noch ganz witzig geendet mit Drew McIntyre und Logan Paul, die Teamwork gegen CM Punk zeigen. Dann nehmen ihn so hoch zum Suplex, halten ihn dann noch, dann machen beide den Kip-Up zusammen, haben witzig zusammengearbeitet, war dann eine ganz coole Improvisation. Und danach kam auch eigentlich schon Jimmy Uso rein. Er bringt einen Tisch mit, sehr zur Freude der Leute. Mhm. Ne? Also auch da bringt einen Tisch rein, zeigt einen, weiß nicht, Uso in the Wind, Whisper in the Wind.
Ja.
Da war halt auch mein Problem. Danach war sein Feuer irgendwie recht schnell vorbei. Es gab dann den Beatdown der Heels.
Claymore gab's auch, ne? Also erstmal, ja.
Bitte?
Es gab einen ganz, ganz schnell gesprungenen Claymore von Drew und dadurch war es dann ja, vorbei.
Stimmt, genau. Also das Comeback oder diese Offense von Jimmy wurde dann durch diese Claymore unterbrochen. Und da war halt mein Problem, ab da gab es dann den Beatdown. Die Heels hatten zwar trotz gleicher Verhältnisse gerade irgendwie so ein bisschen den Vorteil. Und da kam halt Bronson Reed rein. Und dann war es, okay, alles klar, wir springen jetzt hier gegen Punk, gegen Jimmy und gegen Cody. Wir springen mal gegen jeden in Tsunami. Cody blutet noch, aber es war halt trotzdem, ab dieser Claymore war trotzdem schon viel Downside. Also Downtime, danke. Deutsch-Englisch, Denglisch. Ja, also war viel Downtime, das war so ein bisschen mein Problem. Weil klar, die Tsunamis sind natürlich krass, ne? Aber es war immer dieses, so, wir gucken jetzt, wie geht Bronze Reed aufs Top Rope und springt runter. Dann gucken wir jetzt, wie geht er zur nächsten Ecke und springt runter. Dann gucken wir, wie geht er zur letzten Ecke und springt runter.
Ja, also im Endeffekt hat man hier natürlich diese Heel-Dominanz aufgebaut, damit die letzten beiden Babyface, die noch reinkommen, natürlich so umso größer wirken und dass die natürlich diesen Augenblick bekommen. Ich muss sagen, auch hier wieder, mich hat das nicht so gestört, weil ich finde, dass man diese Heel-Dominanz durch die großen Aktionen eigentlich ganz gut präsentiert hat. Gerade auch, ich fand diese Tsunamis halt, ich hab davor gesagt, krass, der springt jetzt gegen jeden ein und dann nochmal die Splashes in der Ecke und nochmal, das fand ich schon okay. Das hat mich tatsächlich hier nicht gestört. Ich finde auch generell, dass hier in dem Match mehr passiert ist als bei den Frauen zum Beispiel. Zum Beispiel auch mal so ein Top-Rope-Runner noch von, diesen Step-Up-Runner von Ron Breaker noch gesehen gegen Cody, ohne dass da die Kameras drauf gewesen sind. Und generell war so ein bisschen mehr Bewegung in dem Match drin. Was mich dann aber gestört hat, nach dieser Heel-Dominanz, dann kommt ja Jey Uso raus. Und ich habe schon gedacht, oh, der macht jetzt garantiert Party. Macht er noch nicht. Er kommt erstmal rein, Brille fliegt ins Publikum, hier Weste aus, ab die Post. Dann gibt's die Superkicks von den Usos, eine Superkick-Party quasi. Es gibt den 1D gegen Logan Paul. Und dann da muss man erstmal eine abjieten, Kai, oder? Ja. Muss man erstmal eine abjieten mitten im Wargames-Match, nachdem man 30 Sekunden im Ring gewesen ist, 2,5 Aktionen gezeigt hat. Erstmal eine abjieten, einfach um. Das hat für mich den Flow aus dem Match rausgenommen. Wie ging's dir?
Also auch da, das ist mittlerweile so, das Internet hasst Jey Uso, die Leute in der Halle feiern's. Und ich glaube, bist du in der Halle, ist das super cool, das ist witzig, ne? Also weil auch da, ich muss wirklich sagen, die Shots, die man da kreiert, sind brutal, ne? Der sitzt da auf dem Ding drauf, ist da irgendwie am Wackeln und du siehst ja dieses Meer an Leuten, die einfach alle am Abjieten sind. Geile Shots, krass. Für so die Dramaturgie in einem Wargames-Match, weiß ich nicht.
Also, ich sag's nochmal, ne? Wenn du so etwas wie die Wargames nimmst, das Ding heißt Wargames-Match, ne? Nicht Party-Brawl oder sonst irgendwas, sondern es ist das Wargames-Match. Mit einer Geschichte von Blut, Gewalt und Verletzungen im Endeffekt, ne? Und das wird dann unterbrochen dafür, dass hier 40.000, 46.000 Leute Party machen.
Ja.
Wie sehr kannst du denn auf diese Geschichte des Matches eigentlich draufsetzen als das? Du nimmst dich doch selber nicht ernst in dem Augenblick. Du machst genau das, was wir immer kritisieren. Ja, du kreierst halt einen Moment.
Ja.
Aber das war kein guter Moment in meinen Augen, weil es gar keinen Sinn ergeben hat innerhalb des Matches. Und Jimmy, die sehen alle aus wie Idioten. CM Punk, der auf dem Stuhl Gitarre spielt, mitten im Wargames-Match, blutend, ergibt gar keinen Sinn. Die Gewalt vorher. Komplett weggewischt, die Dominanz, komplett weggewischt. Wenn du als Macher von etwas deine eigene Vorlage nicht ernst nimmst, wie sollst dann die Leute vor den Fernsehern ernst nehmen? Das frage ich mich. Ich verstehe es nicht. Ich fand das ganz grauenvoll, dass hier, das ist nichts gegen Jey Uso. Das ist ja nicht seine Schuld, sondern das ist Schuld von den Produzenten. Und ich finde das absolut grauenhaft, was man hier aus diesem Wargames-Match in dieser einen Sekunde gemacht hat. So, Punkt.
Also ich glaube einfach, dass Wargames-Match keine Bedeutung hat. Also es ist wirklich egal. Also das Ding heißt halt Wargames und das war mal früher so und so. Aber es ist ja wirklich nur, es ist November, ihr wisst alle, was es bedeutet.
Man kann das jetzt aber nicht alles mit einfach ist egal rechtfertigen.
Nein, aber du siehst ja, wie es ist. Also es geht halt, also es wird diesem Ding untergeordnet. Wir machen den krassen Moment, ne? So, wir schreiben dieser Sache gar keine Bedeutung zu. Ne? Was nicht heißt, dass ich das gut finde, aber ich glaube wirklich, das ist der Gedanke dahinter. So, also
Moment,
uns juckt diese Tradition nicht.
Nee, das ist ja das Schlimme an der Sache. Man betont im Opening noch, wie groß die Tradition der Wargames ist. Da wird ein Dusty Rhodes und keine Ahnung was gezeigt. Ja. Auf der einen Seite sagst du, hier, das ist die Historie, gefährlich, bla und so weiter und so fort. Im nächsten Moment sagst du, ach, weißt du was, lass mal einen abjieten und Party machen, weil, hey, ihr habt hier $500 bezahlt, deswegen musst du auch ordentlich Party machen. Das geht halt nicht. Also es ist halt, da rollt sich mir alles auf.
Aber also, das ist halt genau das, was ich meine. Es ist so dieses, es ist halt komplett geil, ein episches Intro zu sprechen und Leute zu sagen so, Wargames, Junge, das ist richtig hart hier, ne? Das ist, guck mal damals, das ist wirklich Blutfäden. Dann denken Leute, dann ist so dieses, boah, geil, cooles Videopackage eigentlich, ne? Und ey, lass mal die so abjieten, ist ein geiler Clip, dann haben wir ein geiles Intro und wir haben einen geilen Clip aus dem Wargames-Match und fertig. Also ich glaube wirklich, man setzt da ein, um es PG-Olaf-mäßig zu formulieren, man setzt da einfach ganz dick einen drauf auf diesen Zusammenhang der beiden Sachen und zu sagen so, ja, das ist cool, wir haben zwei gute Sachen, fertig. Das ist ja das, was so ein bisschen das Problem ist, was wir auch jetzt in den letzten Previews oder sowas kritisiert haben. Es geht nicht um Zusammenhänge, es geht weniger um irgendwelche Storylines, deswegen freuen wir uns ja über Storylines, die mal aufgegriffen werden. Ich mag auch, dass ein Drew McIntyre auf einen Punk trifft oder sowas alles, ne? Aber es ist eher so dieses, ja, guck mal, das ist die Story, das haben wir gemacht. Das war vor 2 Jahren mal. Das ist die coole Tradition von Wargames. Ja, aber hier, der Moment mit Jey Uso ist cool. Ich glaube, es geht wirklich nur um diese einzelnen Dinger immer. Und ich finde, das merkt man in den letzten Monaten sehr, sehr stark.
Wie gesagt, wenn du deine eigene Erzählung nicht konsistent hältst und wenn du da dein eigenes Narrativ nicht wirklich geradlinig hältst, wie sollen es dann die Zuschauer nachvollziehen können? Ich habe die letzten Jahre, glaube ich, bei jedem Wargames-Match das kritisiert, dass man das nicht gemacht hat. Und das hier ist jetzt nochmal die Krönung für mich. Und ich sag's ungerne, aber ich war froh, als Brock Lesnar reingekommen ist. Also ja. Das war ich zuletzt überhaupt nicht. Persönliche Meinung an der Stelle. Nichtsdestotrotz, aber ich war froh, dass dieser Bullshit, und ich hab's mir so hier reingeschrieben, ne, in mein Handout, dass dieser Bullshit mit dem Abjieten mitten im Wargames-Match einfach vorbei gewesen ist. Und dann kam halt Brock Lesnar rein, hat Brock Lesnar Sachen gemacht, Leute durch die Gegend geworfen.
Also räumt wirklich komplett auf. Genau, schmeißt alle. Einen sehr hässlichen Belly-to-Belly gegen CM Punk, wo so Kopf auf Stirn landet. Muss auch nicht so viel Bock gemacht haben. Ist wirklich nur, schmeißt alle raus, also durch den Ring meine ich, zeigt F5s, zeigt German Suplex, also dominiert komplett. Und das war einfach nur, um dann diesen Moment zu kreieren, bis Roman Reigns rauskommt. Ne? Ja. Also auf den ja auch Brock Lesnar wartet, weil er ihn schon auf halbem Weg empfängt.
Genau.
Die sich und dann draußen prügeln. Es gibt 1, 2, 3, fast 4 Superman-Punches. Der 4. wird dann abgefangen. Es gibt ein F5 durchs Kommentatorenpult. Auch da, was im Ring passiert, ist komplett egal, weil die Kamera ist halt draußen bei den beiden. Prügeln sich dann da entsprechend, prügeln sich dann irgendwann wieder in den Ring. Das Match startet. Und ab dann ist ja Overkill. Also ich habe es mir halt auch aufgeschrieben, den Ablauf, aber es ist ja wirklich nur noch Finisher nach Finisher, ne? Es gibt ein F5 gegen Roman, Cody bricht einen Pin ab. Es gibt GTS into Crossroads. Was mich wundert auch, dass ein Punk einen Brock Lesnar so einfach hochgehoben hat, weil wir häufiger jetzt auch mal gesehen haben, dass ein Punk gerade so nach einem Match gar nicht mehr so den Saft in der Arme und Beine hat.
Denkt dran, da gehören immer 2 zu. Also ein Lesnar ist, glaube ich, auch sehr gut im sogenannten Posten. Das heißt, er wird da, glaube ich, auch ganz gut mit unterstützen.
Dass ja gut,
das
dass er jetzt nicht so Deadweight ist, natürlich, das kann sehr gut sein.
Also das konnte ein Lesnar schon immer. Also man sagt ja immer, ne, der kann nur noch durch die Gegend werfen. Lesnar ist halt ein Freak, was seine Athletik angeht. Ne?
Also ein geiler Seller, ne? Also das sieht man
das, auch, das eben auch, Punches. Genau.
Also aber auf jeden Fall gibt's dann den GTS into Crossroads. Logan Paul bricht's ab, kriegt draußen den Schlagring vom Wise Man, sagt, vielen lieben Dank, Wise Man. Verteilt Schläge links, rechts, einen gegen Cody, einen gegen Jimmy Uso, wird von Roman per Spear abgefertigt, Roman nimmt sich die Brass Knucks, Superman Punches gegen Reed, gegen Drew McIntyre, Aufeinandertreffen mit Bron Breakker, beide haben Staredown, es gibt den Spear gegen Bron Breakker, es gibt, das fand ich ein bisschen dumm, Brock Lesnar nimmt dann, ich weiß gar nicht, Jimmy oder Jey Uso hoch.
Jay.
Genau, Jay möchte dann Dingens festhalten, ne, sagt so, ja, hier, ja. Komm, zeig den Superman Punch. Roman sagt, ey, alles klar, mach ich. Muss aber erstmal kurz die Faust nachladen und posen dafür. So viel Zeit muss sein. Die Zeit nutzt sich dann Brock Lesnar, um Jey Uso hochzunehmen. Trotzdem, es gibt keinen F5, es gibt dann einen Spear durch den Tisch. Also Roman spielt Brock Lesnar durch den Tisch.
Ich habe ja gedacht, dass Roman Jey hier trifft in der Sekunde.
Ich dachte auch, also bevor er ihn hochgenommen hat, dachte ich auch, es gibt einen Superman-Punch und er trifft dann Jey Uso. Aber gab es nicht, wir lagen beide falsch. Bron Breakker räumt einmal komplett auf, Spear Jimmy, Jey und Cody. Es gibt noch ein GTS von Punk gegen Logan Paul und auf einmal taucht ein Mystery Man auf. Mhm. Wir sind ja mit Kapuze, schwarzem Zip-Hoodie. Breakker und Punk stehen da beide und sind so, okay, wer ist es jetzt? So, wen greift er an? Dann gibt's den, so hieß er damals, Avada Kedavra, von also diesen Superkick auf Kniehöhe, sage ich jetzt mal. Ja. Und den Stomp gegen CM Punk.
Mhm.
Die Person klettert wieder raus. Dann gibt's den Spear von Bron Breakker gegen CM Punk. 1, 2, 3. Die Heels gewinnen. Wir haben keine Auflösung, wer der Mystery Man ist. Mhm. Weil Rollins ist ja verletzt. Ja, die Heels gewinnen. Ganz, ganz am Ende ist es eben noch so, ne? Roman Reigns hilft CM Punk hoch. Z-Bros, beide verstehen sich. So geben sich dann noch die Faust. Das Ganze mit Cody läuft nicht ganz so. Ich glaube, er sagt dann auch noch, so dass das letzte Mal, dass wir geteamt haben.
Genau, nur damit du es weißt. Genau, ja. Das war das letzte Mal, dass wir ein Team waren, ja.
Also auch da, ich glaube, es wird hier Dingens geben. Ist wahrscheinlich Cody gegen Roman 3. Irgendwann bei Mania vielleicht.
Das ist Dingens.
Ja. Jetzt die Frage natürlich, wer ist der Mystery Man?
Wir haben ja erstmal, wir haben mehrere Baustellen, die wir hier besprechen müssen. Dann fangen wir erstmal mit dem Mystery Man an, auf jeden Fall. Also, natürlich hat man hier damit gespielt, dass es Seth Rollins sein könnte, weil der natürlich die Aktion von Seth Rollins nachgemacht hat. Und wir wissen auch, dass weder CM Punk noch The Vision besonders gut auf Seth Rollins zu sprechen wären. Wir wissen aber auch, dass Seth Rollins an der Schulter operiert worden ist und deswegen nicht wrestlen kann. Interessant ist natürlich hier der Punkt, dass wir das Gesicht nicht gesehen haben. Wir haben es zuletzt häufiger gesehen, dass wenn vermummte Gestalten eine Rolle gespielt haben, wenn sie auch gerade ein bisschen größer für die Story sind, dann hat man das sehr oft auch schon als Cliffhanger genutzt für Raw und hat ihn dann da schon demaskiert, also bei dem PLE selber. So, das heißt, vom Papier her wissen wir erstmal nicht, wer es ist, aber Pro Wrestling Insider und auch Fightful haben berichtet, hört weg, wenn ihr den Spoiler nicht wollt, es ist Austin Theory, der hier unter der Maske stecken soll und der dann hier eben ein weiterer Teil von The Vision werden könnte, Kai. Und das wäre ja auch was ich mit den Planungen, die wir ursprünglich mal gehabt haben, so decken würde.
Genau, ist ja, würde ich gerade sagen, ist auch das, was lange Zeit gerüchtet wurde. Auch, weil das waren auch die Berichte, die ich gelesen habe, dass Austin Theory sein soll. Wenn man sich das Ganze nochmal anguckt, gerade was so Statur angeht, ne, der ist ja auch schon sehr, sehr breit, geht sehr gut körperbaumäßig in die Richtung.
Und es wird nicht Chris Jericho gewesen sein. Chris Jericho kann sich nicht mehr so gut bewegen. Das
ist einfach. Ja, ich glaube, so schnell kommt er nicht in den Käfig und auch wieder raus.
Ich habe auch so ein paar Leute gesehen, oh, das war Jericho. So, nein, es war nicht Jericho.
Ich meine, der Typ ist einfach paar 50. Nee, das ist auf jeden Fall nicht Chris Jericho.
Ne? Deswegen, also nee. Also wir gehen jetzt davon aus, dass es Austin Theory ist und brauchen auch gar nicht weiter zu spekulieren. Das heißt, wahrscheinlich bekommen wir jetzt bei Raw die Erklärung und eine Erweiterung von dem The Vision Stable. Ich glaube, davon können wir ausgehen, oder?
Ja, glaube ich auch. Wie das dann wird und ob das gut ist, ob das schlecht ist, das sprechen wir an einem anderen Tag drüber, glaube ich, weil müssen wir erstmal sehen.
Ja.
Wir sind ja beide nicht die größten Division-Fans, ne? Aber trotzdem ganz gut, wenn du so einen Paul Heyman an deiner Seite hast, wird sich dann irgendwie entsprechend zeigen. Auch hier, ich finde es sinnig, dass die Heels gewonnen haben. Sie haben dann entsprechend auch irgendwie heelisch gewonnen.
Aber, darf ich da noch was reinwerfen?
Ja.
Das Interessante ist ja hier, also ich glaube, die meisten haben ja vielleicht damit gerechnet, dass vielleicht so ein Brock Lesnar hier das Ding finisht oder einer von den anderen größeren Namen. Es war aber dann Braun Breaker, der hier CM Punk gepinnt hat. Natürlich auf unfaire Art und Weise nach der Attacke von dem Maskenmann. Trotzdem hat Braun Breaker den amtierenden World Heavyweight Champion gepinnt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben auch drüber gesprochen beim letzten Mal, in welche Richtung könnte man denn hier gehen? Und wird Braun Breaker jetzt vielleicht so eine Art Übergangsgegner für CM Punk erstmal sein in dieser ganzen Geschichte?
Das kann sehr gut sein. Oder wird sogar Braun Breaker der große Gegner vielleicht für ein mögliches WrestleMania-Match gegen CM Punk sein, um ihn aufzubauen? Weil ich glaube, man merkt schon, Braun Breaker ist so das nächste große Projekt in der WWE, könnte man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Von daher finde ich es auch gar nicht unwahrscheinlich zu sagen, man gibt ihm da so ein großes WrestleMania-Match. Also klar, ne, ist noch lange bis dahin, kann sich noch ändern. Vielleicht kämpft er auch beim Rumble gegen Punk, was auch ein großes Match wäre oder sowas. Und schauen, wer den Rumble gewinnt. Gibt es den Roman Reigns Royal Rumble-Sieg dann gegen Cody? Man weiß es alles nicht, wird sich zeigen. Ne? Nur das sind auf jeden Fall so Spekulationen, die ich schon für recht wahrscheinlich halte, dass wir Braun Breaker gegen Punk auch sogar eher auf einer etwas größeren Bühne bekommen als nur übergangsmäßig.
Ja, übergangsmäßig ist ja im Endeffekt der nächste PLE von WWE ist der Royal Rumble. Ne? Also wir haben jetzt erstmal eine kleine PLE-Pause für das Main-Roster zumindest. Wir haben bei NXT noch Deadline natürlich dazwischen. Aber die nächste große Show ist dann eben, klar, wir haben noch Saturday Night's Main Event, aber ich glaube auch nicht, dass man es da verpacken wird, weil da wird alles im Zeichen von John Cena stehen und im Zeichen auch von den NXT-Leuten, die dann auch noch Matches da bestreiten werden. Also sprich, da wird es nicht groß stattfinden. Das ist für mich jetzt eine logische Geschichte und wie du schon gesagt hast, also man muss ja auch bei WWE probieren, ein paar junge Leute entsprechend in den Main Event zu bekommen, weil wir haben viele, die gerade in dieser Star-Riege oben drin sind, die jetzt aber dann eben schon ihre Jahre auf dem Buckel haben. Ich sage auch, in CM Punk ist 47. Der wird auch nicht mehr 10 Jahre oder 5 Jahre wrestlen. Lass dir mal noch 3 Jahre dabei sein. Wir wissen auch, was für Verletzungen der schon alle hinter sich hat. Ne? Und dann Roman Reigns will wahrscheinlich auch auf lange Sicht lieber in Hollywood seine Fußstapfen hinterlassen und noch einige Namen. Und Seth Rollins, oft verletzt, auch der wird nicht mehr 10 Jahre wrestlen, auch wenn der ein bisschen jünger ist. Also da muss man gucken, dass man ein paar Leute hochgezogen bekommt. Und ich glaube auch, dass ein Braun Breaker jetzt da in der Position ist, dass man ihn da gegen einen Punk einsetzen wird. Wann Rumble wäre halt eine Möglichkeit. Dann kannst du das Programm problemlos in den kommenden Wochen füllen und kannst sogar dann vielleicht sogar eine Rematch für WrestleMania aufbauen, wenn du vielleicht einen Bron Breakker durch die Chamber gehen lässt oder so. Alles möglich. Aber werden wir sehen. Aber für mich sieht es sehr stark danach aus, als ob man jetzt Bron Breakker zum ersten Mal wirklich um die Championship hier antreten lassen wird. Überraschend war für mich eigentlich fast, dass so ein Lesnar jetzt am Ausgang des Matches gar keine so große Rolle gespielt hat und auch in Roman Reigns dann eigentlich eher so weniger.
Ja, aber es ging ja eher darum, so ein bisschen, hat man ja auch gemerkt, es geht um die Star-Power, ne? Die sind halt beide im Match, die sind beide im Ring, die treffen aufeinander, die nehmen sich quasi auch so gegenseitig halb raus und damit hast du es dann quasi erklärt.
Ja. Nee, also das hat schon so insgesamt für mich besser gepasst, auf jeden Fall als bei den Frauen, weil sich dann am Ende natürlich auch was ein bisschen Overbooking natürlich, wir hatten sehr viele Waffen, die wir dabei gehabt haben und sehr viel, wie du schon auch da in deinem Rundown ja eingesprochen hast, sehr viele Specials einfach und es ging ja sehr, sehr schnell aufeinanderfolgen, dann der Twist mit dem Maskentypen, dann der Pin. War für mich ein solides Wargames-Match, aber ähnlich wie es halt auch in den Jahren davor gewesen ist. Also da jetzt auch weder ein Ausreißer, der Wunder wie nach oben oder nach unten ging. Aber zumindest interessanterweise eben noch diese Cliffhanger gehabt hat. Und Kai, damit würde ich sagen, kommen wir hier dann auch zum abschließenden Fazit von der ganzen Chose, die wir hier gehabt haben.
Ja.
Wir brauchen mal wieder eine Bananenwertung, 1 bis 8. Und wir brauchen hier ein abschließendes Urteil von dir.
Ich würde dem Ding eine 4,5 geben. Also auch da, ich persönlich, für mich hatte man schon irgendwie zähere Wargames-Matches, bin ich ganz ehrlich. Es macht, also mir ist auch, mir persönlich, und ich glaube, das geht auch ganz vielen Leuten einfach so, ne, das ist natürlich auch subjektiv, mir ist auch die Bedeutung von den Wargames so komplett egal, ne? Mir ist auch die Tradition von den Wargames komplett egal. Und also, ich glaube halt auch, dass du eher, also du bist in dem geringeren Prozentsatz. Da bin ich fest von überzeugt.
Das ist immer das Problem mit den Leuten, ja, die behaupten, dass sie in der Masse sind, ja, weißt du?
Ja, das ist also, ich glaube halt wirklich, du siehst halt auch allein, wie diese Matches gebookt und präsentiert werden, dass es einfach um die Momente geht und das ist so dieses, ob das gut oder schlecht ist, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich war teilweise besser unterhalten als gedacht. Ich brauche dieses Match trotzdem nicht. Match of the Night für mich war ganz klar Dominik gegen Cena. Da hatte ich eine verdammt gute Zeit mit. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Stephanie Vaquer gegen Nikki Bella war besser, als ich dachte, weil ich wirklich auch mit einem halben Car-Crash gerechnet habe. Also, siehe Preview, ne, da war unsere Meinung ja recht ähnlich. Von daher ist es hier eine 4,5. Die beiden Wargames-Matches hatten coole Spots, aber auch nicht, wo ich sage, Mann, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal irgendwann anschauen. So, davon werde ich Olafs Kindern noch erzählen. Ich sage so, Mika, weißt du, 2024 Wargames, da ist das und das passiert. So wird es nicht sein.
Genau.
Aber ich glaube, über so ein Cena gegen Dominic Mysterio, da wird man noch eher drüber sprechen. Klar, weil es auch das letzte Match war von einem John Cena beim Pay-Per-View, Premium Live Event. Aber ansonsten ist hier trotzdem recht wenig, was hängen bleibt. Klar, du hast Story-Fäden, die du jetzt aufnehmen kannst mit dem Mystery Man und Bron Breakker pinnt CM Punk, was du erwähnt hast. Das ist ganz wichtig. Und auch ähnlich mit Becky gegen AJ Lee. Das wird auch noch in irgendeiner Art und Weise weitergehen in den kommenden Monaten. Da bin ich fest von überzeugt. Trotzdem, so Matchgeschehen an sich ist hier wenig, was hängen bleibt, meiner Meinung nach.
Ich bin bei einer identischen Wertung wie du, bei einer 4,5. Und vielleicht sogar fast bei einer 4. Ich finde, das Frauen-Wargames-Match war für mich so ein Dienstag-Vorschrift-Wargames-Match der Frauen. Ich fand das sehr eintönig, ohne dass ich jetzt sage, das war schlechte Action oder so. Die haben sich schon, das war gutes Wrestling über weite Strecken und da waren ein paar nette Ideen dabei. Aber das Problem war eben, es war strukturell und von der Ausrichtung her absolut identisch zu den früheren Wargames-Matches der Frauen. Und das finde ich lazy, ganz einfach. Ohne dass es war nicht schlecht. Es war kein schlechtes Match oder sonst irgendwas. Aber es ist halt, wenn du gerade auch als langjähriger Fan dabei bist und die ganzen Shows schon gesehen hast, ist das nicht mehr als das, was du früher schon bekommen hast.
Du siehst halt nichts Neues, ne?
Genau. Also
klar, der Spot von Io ist ein bisschen cooler geworden. Aber wir warten ja auf den Io-Spot. Also das ist so, da kommt halt nichts, wo du sagst so, ach krass, da haben sie mich jetzt überrascht.
Genau. Dominik gegen John Cena sind wir auch einer Meinung, haben wir schon gesagt, das war der emotionale Höhepunkt. Storytelling-Match hat mir riesig Spaß gemacht, bin ich komplett dabei und dafür mag ich Wrestling für sowas. Stephanie Vaquer gegen Nikki Bella war da, war okay, hat nicht wehgetan. So, ich glaube, das ist so das Beste, was man im Match sagen kann, hat nicht wehgetan. Und man hat gemerkt, dass sich Nikki Bella wohlgefühlt hat. Man hat aber auch gleichzeitig gemerkt, dass Stephanie Vaquer wrestlerisch auf einem ganz anderen Niveau ist als eine Nikki Bella. Und sie hat das Ding gewonnen, das war gut. Und gut ist. Main Event fand ich durchweg spaßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fand ich echt unterhaltsam. Da war eine gute Härte drin. Bis zu dem Punkt, als wir gesagt haben, Mensch, wir machen jetzt aus einem Wargames-Match einfach mal eine riesengroße Party, damit wir ein paar Bilder kreieren können. Und ich bleib dabei, wenn du deine eigene Geschichte und deine eigene Erzählung, die noch bei diesem Event dargestellt worden ist, nicht respektierst, dann hast du ein riesengroßes Problem für einen Menschen, der etwas Kreatives oder für eine Firma, die etwas Kreatives als Produkt verkauft. Ne? Und da kannst du doch so oft sagen, ich bin der alte Mann, der Wrestling-Historiker, den die Geschichte hier wichtiger ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem.
Ja, also bleib ich. Im Endeffekt ist es ja, also es ist ja trotzdem halt das jetzt bei allen Gags, was wir auch im Laufe dieses Jahres kritisieren.
Ja.
Dass du halt auf ganz viel Kreatives, auf ganz viel Entwicklung und auf ganz viel Historie einfach scheißt, die du aufgebaut hast, um einen entsprechenden Moment zu kreieren. Ne? Seien es Sachen wie der John Cena Heel Turn, der nicht durchdacht ist, der einfach nur für einen Moment gemacht wurde. Seien es verschiedene Storylines, Verstrickungen. Seien es irgendwie, dass du Stories oder Charaktere Momenten unterordnest. Oder dass du halt auch dann irgendwie Matcharten oder Stipulation anderen Sachen unterordnest, einfach um zu sagen, ja guck mal, das ist schon cool, oder? Und das ist halt das, was sich durchzieht. Und was halt jetzt unabhängig mal davon, ha, Wargames ist blöd und der alte Mann und das ist egal und sowas, aber das ist halt wirklich das mein Problem oder unser Problem, glaube ich, mit dem WWE-TKO-Produkt.
Ich bin halt gespannt, ob man diese Sache mit dem Abjieten und bla bla noch irgendwie in dieser Story mit den Usos und Roman Reigns aufbaut. Also ob man dann sagt, Mensch, Roman geht dann dahin und sagt, Alter, das ist hier, das sind die Wargames. Roman Reigns ist dann der Olaf, weißt du, der kommt dann dahin und sagt, das sind die Wargames, du musst ernst sein und du an alles, was du denkst, ist hier Party machen, anstatt den Sack zuzumachen, du hast uns hier Probleme besorgt, bla bla. Ob man das dann noch aufgreift.
Ja.
Würde es nicht besser machen, weil im Endeffekt hat es dann für mich ja trotzdem was gekostet in dem Match und das ist ein großes Opfer, was man dann gebracht hat. Aber es könnte man noch retten. Vielleicht spielt es aber auch einfach gar keine Rolle, weil man denkt, Leute denken ja eh nicht mehr dran. Aber
guck Ende mal, das Reel hat 10 Millionen Aufrufe. Ist geil, oder?
So, ja.
So halt.
Ja, genau. Das Ende fand ich ordentlich. Die Survivor Series, das habe ich auch ein paar Mal jetzt gelesen, hat jetzt nie den allergrößten Stellenwert innerhalb des WWE-Kalenders gehabt. Auch als Big Four Event war es halt die Nummer 4. Das heißt, man hat hier auch durchaus darauf geachtet, dass man eher so ein paar Cliffhanger, ein paar Brotkrumen sät, um Geschichten weiter zu erzählen, anstatt dass man hier das abschließt. Das war eher so ein Übergangs-PLE auf einer ganz, ganz großen Bühne. Ja. Und ich glaube, als solches muss man die Survivor Series da eben auch sehen. Aber deswegen bin ich auch bei einer, ich glaube, je mehr ich mich über diesen Heat-Moment aufrege, umso niedriger wird meine Wertung.
Bei einer 3,5. Bei einer 3. Das ist die
schlechteste Survivor Series aller Zeiten. Da wurde abgejietet. Nein, ich bin bei einer 4, bei einer 4,5, so um den Dreh. Aber ich bin bei einer 4,5, komm, ich bin fair. Weil ich rede mich jetzt da ein bisschen rein. Aber de facto ist, wenn ich mir das angeschaut habe, fand ich es trotzdem insgesamt eigentlich noch okay. Insgesamt. Oh. Adrenalin wieder runterfahren. Es ist Weihnachten, es ist erst Advent. Und jetzt können wir in die nächste Woche gehen, Kai. Und da wollen wir ein bisschen über CM Punk sprechen.
Ja, 2 Jahre WWE, ne? Das Comeback. Hell froze over. Gucken wir mal, wie er sich so gemacht hat in den 2 Jahren.
Genau, wir machen quasi eine Art Review von CM Punks WWE-Zeit nach seinem Comeback und sprechen da ein bisschen drüber, wie er sich auch in die große Firma WWE wieder eingefügt hat und wie er da funktioniert und natürlich auch, welche Leistungen er im Ring gebracht hat und wohin es da noch für ihn geht. Das wird dann unser nächster Wochenend-Podcast sein. Ansonsten, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, wisst ihr ja, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften könnt ihr unterstützen. Da gibt es natürlich auch nächste Woche unter anderem wieder das Magazin. Wenn ihr was zu trinken haben möchtet, geht auf weareholy.com/headlock. Und wenn ihr was zum Anziehen braucht, dann geht bei SL Wrestling vorbei und kauft da unsere Shirts und Pullis. Mache ich eigentlich viel zu selten, dass wir da auch das mal ein bisschen anfeaturen. Aber Kai, ich glaube, ansonsten wären wir dann durch, oder?
Ja, dann sind wir durch.
Dann sind wir durch und machen den Deckel hier an der Stelle drauf. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.